Geburtstag wurde mir gratuliert als Barry White des deutschen Podcasts.
Das ist nicht, ich weiß nicht, möglicherweise nicht schmeichelhaft gemeint.
Man doch.
Das war schmeichelhaft gemeint.
Das ist auch der Grund, weswegen ich dich gefragt habe, ob wir gemeinsam einen Podcast machen können, weil ich deine Stimme so gerne höre.
Is Love is in the Air eigentlich von Barry White?
Vielleicht auch.
Ich habe mir letztens mal ganz stolz so eine Playlist auf Spotify zusammengestellt mit so Barry White Songs und habe die meiner Frau vorgespielt. Und
nehmen wir schon auf.
Wir nehmen schon auf. Okay. Und die meinte dann irgendwie, ist jetzt, glaube ich, nicht jugendfrei.
Was?
Ich überspringe das. Nee, Gregor, ich glaube, du bist heute vorbereitet, deswegen moderierst du heute an. Bitteschön.
Ja, wir sind aus der Sommerpause zurück. Und haben uns einen Gast hierher geholt.
Eine Gästin. Ich verwende gerne das Wort Gästin. Da werde ich manchmal komisch für angeguckt, aber das Wort gibt es.
Das stimmt. Nee, vor allem, weil du es inzwischen eingeführt hast. Und zwar mit viel Erfolg.
Ja.
Gästin. Da fange ich gleich mal an. Also die Gästin ist natürlich, Entschuldigung, das ist die netzbekannte Autofokus.
Hallo.
Hey. Und Autofokus. Du warst nämlich schon ganz oft bei Leitmotiv, glaube ich, zwei oder dreimal.
Zweimal.
Aber gleich doppelt direkt hintereinander, habe ich jetzt gesehen.
Es war nicht direkt hintereinander, aber vergleichsweise.
Es waren Nummer 4 und 5.
Was, ernsthaft?
Ja, habe ich heute gecheckt.
Echt wirklich?
Ja. Das kann ich nicht glauben.
Doch.
Auf jeden Fall.
Du
warst die erste Frau, die ich ich habe Leitmotiv aufgemacht, habe erstmal alle meine Bekannten gefragt, so Herr Urbach und Hans und Tante vor allen Dingen auch. Und du warst die erste Frau, die ich im Podcast hatte.
Stimmt, und damit?
Damit hast du eine Ära begründet.
Du bist die Urgästin.
Ja, du bist die Urgästin. Ja. Du hast entscheidend das Format mitgebracht.
Wobei ich jetzt natürlich mittlerweile schon etwas angesäuert bin, weil ich ja nicht mehr die einzige Frau bin, die zweimal bei ihm eingeladen war.
Ja, aber dieses Nummer 4 und Nummer 5 hintereinander, das ist dieses Gefühl, wir sind bei meinem ersten Podcast das noch nicht zu Ende geschafft und müssen beim zweiten gleich weiterreden. Also das hat noch niemand gebracht.
Okay, ja, vielleicht bin ich versöhnt. Außerdem, andere Frauen haben ja auch interessante Sachen zu erzählen.
Ja, aber so, es wird auch eine Nummer 3 geben irgendwann.
Wir haben ja die kleine Tradition, dass unsere Gästinnen uns, also ich meine, nee, das ist die Tradition, die beginnen wir jetzt gerade erst. Sie sollen uns ihren Lieblings-Science-Fiction-Film oder Universum oder Serie mitbringen und ich glaube, du bist extrem gut vorbereitet, weil du gar nicht vorbereitet sein musst, denn du hast ja auch einen Podcast über das Thema.
Ja, ich habe einen Podcast über eine Science-Fiction-Serie gemacht, über Star Trek Voyager, was jetzt nicht meine, ich würde nicht sagen, das ist meine allerlieblingsserie, aber ich mag sie schon sehr gerne. Wobei es ganz lustig war, weil das Konzept war, dass ich und meine Freundin Iris, @ Kramski auf Twitter, dass wir beide die Idee hatten, einfach diese Serie nochmal zu gucken. Also sie hat das eben schon angefangen gehabt. Und ich dann gemerkt habe, ich habe damals das ein bisschen gesehen, aber dann irgendwann aus verschiedenen Gründen, die man im Podcast nachhören kann, verlief sich das so ein bisschen im Sande und ich habe das nicht weitergehört. Und es ist ja nun auch so, dass die hat ihre Längen, wie aber, glaube ich, alle Star Trek-Serien so ein bisschen.
Ja, 7 Staffeln.
Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt, weil wir einfach auch Lust drauf hatten, mal was zusammen zu machen und weil wir beide Science-Fiction-Fans sind. Und dann haben wir das eben so aufgezogen, dass wir eine Folge pro Staffel aufgenommen haben. Das heißt, wir haben immer eine komplette Staffel geguckt. Das heißt, die Folgen erschienen so eher alle anderthalb Monate. Mhm. Und dann haben wir eben eine komplette Staffel durchgequatscht in einer Folge. Und das kann man sich jetzt natürlich dann alles am Stück anhören oder.
Also Moment, eine Staffel ist ein Podcast.
Genau.
Also es gibt überhaupt.
Es gibt 7 Folgen.
Aber jetzt könnte man natürlich noch die anderen Star Trek.
Es sind verschiedene Dinge in Planung, aber wir wissen noch nicht genau, womit wir jetzt weitermachen. Und aber wir haben schon Lust, wieder was zusammen aufzunehmen, was auch wieder in eine ähnliche Richtung geht. Also, weil das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht und das Feedback war auch sehr, sehr positiv. Ich glaube, das haben nicht viele gehört, aber die es gehört haben, haben es gemocht.
Ich habe zumindest immer mal so Feedback gesehen auf jeden Fall.
Ja, doch, doch.
Wurde drüber geredet.
Ja. Wir haben auch viele Kommentare eigentlich, vergleichsweise.
Ich habe Voyager sehr gemocht, weil es mich überhaupt mit Star Trek wieder versöhnt hat. Ich habe natürlich die Classic absolut geliebt. Also es hat mich als Kind geprägt. Also in dem Form, dass ich zum Beispiel im dritten Stockwerk gewohnt habe. Und wenn ich mit meinen Eltern raus bin, ich hatte so einen Trainingsanzug an, so einen roten. Und also es war schon gefährlich. Ich wusste, nicht, dass ich wusste nicht, dass es gefährlich ist, einen roten Anzug anzuhaben. Ich habe nur gesehen, ich hatte einen echten damaligen Kassettenrekorder, der hatte halt diese Tricorder-Qualität und den hatte ich so umgeschnallt. Und ich hatte auch so das Mikro, das war so ein Detektorteil.
Klar.
Und weil wir keinen Transporterraum hatten, habe ich mich also quasi oben hingestellt und habe so bzzzt gemacht. Und dann bin ich ganz schnell runtergelaufen und bin dann auf der Straße wieder materialisiert.
Das ist unfassbar süß.
Das ist wirklich total niedlich, ja.
Ja, für die Classic war ich einfach, das lief nicht zu einer Zeit, wo ich das geschaut habe, beziehungsweise lief es dann, glaube ich, schon irgendwie in Wiederholungen, aber dann war das irgendwie eher merkwürdig. Also hatte so ein, weil es halt schon zu der Zeit wirkte es so ein bisschen veraltet, so von den ganzen Kulissen und so weiter. Ja. Aber die Faszination war schon da, aber das war nie sowas, was man so am Stück geguckt hätte oder so, wobei ich mich sowieso nicht erinnern kann, dass ich sozusagen in meiner Kindheit und Jugend so darauf geachtet hätte, irgendwas am Stück zu gucken. Man hat es halt zufällig, wenn der Fernseher an war, dann.
Das war gar nicht möglich.
Nee, man hat ja nicht.
Die war im ZDF gegen die ARD-Sportschau programmiert. Also wir hatten ja nur drei Programme zu der Zeit.
Du siehst übrigens gerade aus wie so ein Sportschau-Moderator.
Ich habe zu diesem Zeitpunkt auch schon Fernseher gehabt. So jung bin ich auch wieder nicht, als es nur drei Programme gab.
Ach so.
Und von Leitmedium wollen wir ja gar nicht erst reden.
Doch, ja, wir können über Leitmedium reden. Ich habe ja zum Tod von Spock, habe ich ja auch einen Blogartikel geschrieben, dass mich mit Star Trek was sehr Besonderes verbindet. Wir haben ja in Ostberlin gewohnt, sehr nah am Fernsehturm. Und wenn man Westfernsehen empfangen wollte, musste man die Antenne mal anders einrichten. Wir haben in den Hackischen Höfen gewohnt, in einer sehr großen Wohnung. Und da musste ich die Antenne durch die ganze Wohnung tragen und auf einer anderen Seite des Hauses anbringen.
Wurde das überwacht? Haben die Leute darauf geachtet?
Nein, das gibt sehr, sehr viele Klischees.
Ich wollte gerade sagen, es ist so ein Klischee.
Ja,
ne?
Das ist auch, ich bin auch eh gerade total angenervt von Ostklischees. Aber jedenfalls hat man dann seine Fernsehantenne rübergetragen und das habe ich ab und zu halt so gemacht und dann habe ich halt diesen alten Schwarz-Weiß-Fernseher durch die ganze Wohnung geschleppt und dann die Antenne und das habe ich mal so angebracht und dann saß ich da so und machte diesen Fernseher an, muss ich so einen schweren Schwarz-Weiß-Röhrenfernseher vorstellen und das war auch mal so ein bisschen verrauscht, das Bild, und da kam der Vorspann von Star Trek und ich kannte halt von dem Classic Trek und ich kannte ja Science Fiction noch nicht und sah halt in diesem Rauschen dieses Raumschiff und dann dieser Ton dazu und das war so das perfekte Medium und das war so ein prägendes Moment. Genau, das war einfach, ich war damit auf Star Trek geprägt. Das war auch das, ich glaube, habe ich das dir nicht schon mal erzählt?
Die Geschichte kommt mir
bekannt vor. Genau. Und das war für mich total prägend und ab dann war ich Science-Fiction-Fan. So, also, und vor allen Dingen Star Trek, weil das habe ich dann natürlich rausgefunden, wann das kommt, und dann saß ich da immer vorm Fernseher, den ich dann immer vorher durch die Wohnung tragen musste, um dann da mal Star Trek zu gucken.
Bei mir genauso. Also vor allen Dingen, es war ja noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, aber es hat trotzdem gewirkt. Also Red Shirts kannte ich deswegen nicht, weil
stimmt.
Weil die ja nicht red waren.
Weil sie nicht rot waren. Also wenn überhaupt, hätte man es ahnen können aus der Programmzeitschrift. Da war natürlich dann immer so ein Still.
Also was hatten wir nicht.
Dass die halt blaue und rote und auch teilweise ja diese goldenen, beigen Anzüge anhatten. Aber dass die Red Shirts irgendeine wesentliche dramaturgische Bedeutung haben, das wusste ich nicht. Und aber dieser Vorspann, muss ich wirklich sagen, der läuft mir auch heute noch der Schauer über den Rücken, wenn das fängt mit so einem Bing an und dann, wir schreiben das Jahr 2200 und oh.
Ich finde aber eigentlich alle Star Trek Vorspänne, Intros haben versucht, sozusagen so einen Moment zu schaffen auf ihre Weise, also sie sind ja ganz unterschiedlich und das, für mich ist das auch eigentlich bei allen gelungen, also keine Ahnung, die versuchen immer so eine gewisse Space-Magie irgendwie hervorzurufen. Ich finde sogar fast, dass der großartig.
Wir sind hier in Mitte.
Wir sind hier in einer Großstadt.
Genau.
Ich finde sogar fast, dass der von Star Trek The Next Generation so ein bisschen der ist, den ich irgendwie am schlechtesten gelungen finde, obwohl ich mit dem am meisten verbinde. Aber der ist halt so
nachgemacht, der erste, oder?
Ja, so ein bisschen der erste nachgemacht und so sehr flashig, so frühe 90er oder später 80er. Ja.
Also für mich ist The Next Generation eine einzige Degenerationsform. Allein schon dieses qualige, monströse Enterprise der neuen Generation, die 700 Mal so groß ist wie die alte Classic. Und die sieht so hässlich verquollen aus. Und für mich ist das so ein Zeichen, dass die Amerikaner zu der Zeit in den 80ern so überhaupt keinen Zugriff mehr hatten auf Gestaltung und Stil. Und es war furchtbar.
Das war ein wirklich schönes Raumschiff, Gregor.
Und
also ich fand das eigentlich auch ganz schön.
Ja. Und es war das Größte, als man endlich auf CD-ROM ein Programm hatte, wo man durch die Star, das war so 90er, wo man dann so unter dem Windows-Rechner so ein, hier gibt's Enterprise zum Durchlaufen, was dann hieß, dass man sich so Google Maps, wie heißt das, Street View-mäßig so durchklicken konnte. Und ich fand, man hat sich da zu Hause gefühlt, oder?
Ja, ich bin mit Next Generation im Prinzip groß geworden, also es war so der Einstieg. Und ich finde, ja, diese Spät-80er Ästhetik auch von den Kostümen und dem Make-up.
Dieser Haarreif, der goldene Haarreif bei dem blinden Menschen.
Du meinst der Gesichtsreif. Das ist schon sehr speziell. Das ist so ein bisschen wie Dallas im All. Aber, oder? Oder was? Aber das ist einfach diese Zeit und das hat, finde ich, eine eigene Ästhetik, die hat ihre Berechtigung. Ich finde die, und die haben sich natürlich auch noch über die Jahre weiterentwickelt. Also wenn du die ersten zwei Staffeln oder so ansiehst, auch wo Diana immer diese komischen türkisfarbenen Spandex anhat oder so, aber das war halt die Zeit und ich finde, das ist, es ist flashig.
Es wurde dann hinterher, als dann Picard gegen die Borg gekämpft oder borgifiziert worden, es wurde richtig spannend. Das habe ich nochmal so ein bisschen mitbekommen.
Es wurde auch ästhetisch irgendwie runder. Aber das war dann halt auch irgendwie, das waren also die 90er und dann hat man sich so gefangen. Und ich finde, dann fehlte dem aber auch so ein bisschen was. Dem fehlte so ein bisschen dieses Bunte.
Und was mich endgültig von Star Trek entfremdet hat, war Deep Space Nine.
Was ja meine Lieblingsserie war.
Aber
was
absolut.
Was für mich aber ein Verrat an dem Prinzip dieses The Final Frontier. Das heißt, man geht irgendwo hin. Man sitzt nicht in so einem kosmischen Pupsloch und wartet, wenn da immer mal irgendwie was rausgeschossen kommt.
Du erzählst eigentlich die ganze Zeit, dass immer alles schlechter wird.
Nee, weil ich will das...
Ja, du klingst ein bisschen wie ein alter Mann.
Ja,
genau,
oder?
Das bin ich. Aber das jetzt wollte ich doch zum Voyager zurückkommen. Als nämlich Voyager kam, habe ich zum ersten Mal das Gefühl, sie kommen wieder auf ihre alten Werte zurück. Ein einziges...
Du findest also, man sollte immer dasselbe machen?
Ein einziges, kleines, wunderschönes Raumschiff, dass du die Idee von dieser Star Trek-Technologie transportiert, aber was ganz Neues, ganz Eigenes schafft, das dann in diesen komplette andere Seite der Galaxis geschlagen wird und natürlich auch dort nur lauter Humanoide trifft, aber okay, das ist ja das Star Trek-Universum, dass da alle irgendwie auf zwei Beinen laufen. Und ich habe bei Kleiner 3 jetzt noch von Juliane Leopold wahrscheinlich die Hommage an Captain Janeway gelesen und für mich ist die die hat wirklich die Sache richtig getragen. Also das war toll. Auch, war das nicht auch der leicht verrückte Holodoc?
Ja. Oh ja,
auch super.
Ganz tolle Figur, ja.
Ja. Und dann Seven of Nine wurde dann noch eine andere tolle weibliche Gegenpro.
Ja, die trägt später die späteren Staffeln teilweise richtig. Ja. Das ist es ist bei Voyager, das stimmt, die tun wieder schön sozusagen dieses, wir sind irgendwie auf Entdeckungstour durchs Weltall, diese Idee weitertragen, gleichzeitig aber dem Ganzen einen totalen Storytwist geben durch diese Odyssee, dieses wir sind irgendwie verloren, fern von zu Hause. Aber sie machen halt leider oft nicht genug draus. Also man hätte, glaube ich, da noch viel mehr draus machen können, wenn man sich zum Beispiel ein Beispiel an Deep Space Nine genommen hätte, wo sie zum ersten und auch eigentlich fast zum einzigen Mal in einer Star Trek-Serie es geschafft haben, mal ein bisschen einen Plot über ein paar Folgen hinweg zu erzählen oder mal ein Staffelfinale zu machen, die Konsequenzen haben, wo sich mal was ändert für ein paar Folgen. Und das ist wirklich was wir in Deep Space Nine, bei Star Trek Voyager festgestellt haben über dem Laufe dieses Podcast-Projekts, dass das wirklich ein totales Problem ist, dass sie sich das nicht trauen und dass du halt einfach irgendwann weißt, es wird nie sich irgendwas ändern bis zum Schluss. Es wird eigentlich immer so weitergehen und das lässt halt die Storys irgendwann sehr unspannend werden. Und das war halt eigentlich bei, sie haben es irgendwie bei Next Generation in Doppelfolgen, haben sie es dann in späteren Staffeln, haben sie das mal so ein bisschen gemacht, aber letzten Endes mal ein bisschen Story erzählt haben sie nur in Deep Space Nine und deswegen ist die auch, sticht die auch für mich echt raus und als Teenager war ich der absolute Fan. Ja. Ich hatte...
Also ich muss auch kurz zu Voyager sagen, dass ich Voyager gehasst habe. ich kann mich sogar noch daran erinnern, das gesehen zu haben in der Erstausstrahlung. Die erste Folge, das war bestimmt auch eine Doppelfolge gewesen bei Voyager, und ich da so mit meinem Bruder saß und wir uns sowieso Chips und so bereitgelegt haben und ich das völlig fassungslos angeguckt habe. Ich fand alles blöd. Glaube, ich habe jetzt nachträglich auch durch euren Artikel auf Kleiner 3 über Janeway drüber nachgedacht, dass ich glaube, dass...
Du warst ein Macho.
Ja, ich habe, glaube ich, wirklich der Serie vorgehalten, dass da eine Frau als Captain ist. Ich fand das einfach scheiße.
Fandest du das zu politisch korrekt?
Du, ich war da, wie alt war ich da? 17 oder 16? Ja, also ich hab da halt nicht reflektiert drüber nachgedacht. Aber ich fand das ging nicht, dass es zu korrekt ist. Ich fand die halt einfach blöd. Da stand halt einfach eine Frau und die war halt nicht Jean-Luc Picard. Ja, Jean-Luc Picard, so. Ja, aber das war sozusagen meine Erwartungshaltung. Jetzt im Nachhinein kann ich das halt reflektieren und sagen, wie scheiße ist das denn? Ja, also wie blöd ist das denn? Das war blöd von mir. Deswegen will ich jetzt auch nochmal durch euren Podcast auch nochmal gucken, so, um dann zu gucken, so, weil ich jetzt auch ich kann mir den Namen nicht merken, die Hauptdarstellerin gesehen habe in
Orange is the New Black,
wo ich denke so, wow, ja, da gefällt die mir nicht sehr gut. Und Kate Mulgrew. Ich habe damals der Serie vorgehalten, ja, nee, also da ist kein, das ist nicht Picard. Und ich habe auch super, gerne Deep Space Nine geguckt. Und da war halt Cisco. Das waren so Typen alles, ne, was die immer so vorher hatten. So Testosteron.
Dabei hat man Deep Space Nine wegen Dax und Kira.
Wegen Dax hat man Deep Space Nine geguckt. Ja, aber jedenfalls, ich war das halt so sozusagen sozialisiert, da sind immer Männer in der Hauptrolle. Und ja, das war ja für mich aber es ist ja okay, das dann sozusagen so reflektieren. Und ich habe damals das der Serie vorgeworfen, deswegen fand ich die blöd.
Also durch den Artikel von der Juliane ist mir nochmal klar geworden, was ich so spannend fand an Captain Janeway, diese ständige Beherrschtheit. Und das ist nochmal eine Überbeherrschtheit, also vor allen Dingen im Vergleich zu Captain Kirk. Und auch Picard war am Anfang ja auch so ein sehr, sehr beherrschter. Ich glaube, der hatte es dann erst in den weiteren Folgen so ein bisschen, denke ich, von seiner präsidentialen Rolle da sich so emanzipiert. Aber ich hatte wirklich dieses Gefühl, die steht unter extremem Druck, weil sie eben die Frau ist und sie muss immer diese Schiffsautorität gegenüber allen anderen bewahren, Fremden, der verzweifelten Besatzung in so einer ganz schwierigen Situation. Und das wurde durch diese Betonfrisur, also
ja, die war aber auch eine blöde Idee. Das konnte erst später ändern.
Ja, aber es war zumindest am Anfang, war das wie Faust aufs Auge. Also es hat gewissermaßen diese Schwierigkeit dieser Rolle und irgendwie für mich sehr glaubwürdig gemacht. Und ich finde es so interessant, dass die Schauspielerin jetzt quasi erzählt hat, wie heißt sie nochmal, die Schauspielerin?
Kate Mulgrew.
Ja, dass sie selber in der Zeit unter einem extremen Druck stand vom Studio mit der Doppelbelastung und so. Also, dass das quasi nochmal ihre echte Persönlichkeit vielleicht auch nochmal gespiegelt hat, ja. Und das irgendwie kommt, ich kann das jetzt im Nachhinein natürlich irgendwie leicht sagen, und dass ich das gesehen hätte oder gefühlt hätte, aber ich finde, dadurch gewinnt das noch eine größere Authentizität, dass sie der Captain ist das Schiff und der muss seine Gefühle ganz nach hinten stellen und insbesondere, wenn der Captain eine Frau ist, dann besteht sie quasi unter zwei- und dreifacher Beobachtung, was Affekte angeht. Und da finde ich wirklich diese Wahl der Frisur, auch wenn das da ja ganz anders erklärt wird, im Sinne von, wenn schon eine Frau über 40, dann muss die irgendwie was Gouvernantenhaftes haben oder sowas. Ja, totaler Quatsch. Sondern ich fand das genau umgekehrt. Sie musste gewissermaßen ein Zeichen setzen, dass sie ihre Emotionalität im Griff hat. Ja.
Ich fand die Frisur spannend, weil die im Gegensatz
super.
Ja, doch, die Frisur war, die war schon wichtig, weil wenn es Kampfszenen gab bei Star Trek, dann wackelt ja immer das Schiff. Ja, das ist ja so die Visualisierung von Kampfszene. Und sie.
Die Frisur hält.
Nee, die hat eben nicht gehalten. Die ist eben nach einer Weile, wenn das so längere Kämpfe waren, dann fiel auch ihre Frisur immer ein Stück zusammen.
Ja, das stimmt.
Und das ist spannend, weil die Männer waren gar nicht in der Lage, das zu zeigen. Ich fand das aber damals blöd, habe dann aber, als ich jetzt dann so mich wieder mit beschäftigt habe, gesagt, dass das auch total toll ist, dass sie halt körperlich zeigen kann. Also sie hat da viel mehr Ausdruck. Ne? Bei ihr war ja wirklich so, du hast an ihrem Körper gesehen, durch die Haare, die sozusagen so langsam zusammenfielen, das ist gerade anstrengend. Und die anderen hatten ja alle keine Haare oder so.
Ja.
So
kurze Haare, ja.
Genau.
Aber das Lustige ist, dass man da wirklich anfängt darauf zu achten, dass sie sich die immer ganz schnell wieder richtet.
Hm,
also es ist so Schnitt und dann sieht man schon, entweder sie steckt sich schon irgendwie da irgendwelche Strähnen rein, die natürlich nur noch, es hält alles schon längst wieder, weil die Maske hat das natürlich hergerichtet und so. Und dass dieses Phänomen dieser Frisur, aber wie gesagt, die hat sie nur die ersten zwei Staffeln oder so.
Ja, ändert sich das?
Ja, ja. Ja. Da hatte sie dann mehr Mitspracherecht und dann hat sie das geändert.
Aber wie ist denn jetzt der aktuelle Befund des Star Trek-Universums? Weil danach ging es ja irgendwie nicht mehr so gut weiter.
Ich habe die neueste Serie, die Enterprise, das habe ich mir nie angeschaut.
Ich habe das angefangen zu gucken und
kann dazu gar nichts sagen.
Fand das besser als erwartet, weil ich hatte irgendwie erwartet, das sei ganz dolle schlimm. Und ich glaube, ich habe die ersten beiden Staffeln geguckt und dann habe ich nochmal später reingeguckt. Und die hat ja das Problem, dass die ja sozusagen in der Vergangenheit spielt gegenüber diesen ganzen neueren Serien, was ja schwierig ist, wenn du auch technologisch weiter ist. Das ist ja, glaube ich, bei Star Wars so ähnliche Problematik. Und die haben das dann dadurch gelöst, dass die später mit Zeitsprüngen arbeiten. Also es gibt dann sozusagen eine Zeitschlacht, wenn ich das richtig verstanden habe, wo es so Rassen gibt, die halt in Zeiten springen können. Und dadurch kannst du natürlich erzählerisch auch in der Vergangenheit plötzlich mit neuerer Technologie arbeiten, weil dann kommen die Bösen und kommen aus der Zukunft und irgendwie so. Ich glaube aber tatsächlich, dass man die auch mal gucken kann. Also das, nee?
Vielleicht, ja.
Ja, früher war alles besser, Gregor.
Nein, ich möchte nochmal zur Verteidigung von der Serien- oder Staffeldramaturgie von Voyager mal eine Lanze brechen, weil das ein anderes Rezeptionssystem für Serien war, als die.
Oh, ich weiß, du solltest meinen Podcast hören.
Ich werde das in Zukunft mal machen. Dann ist aber halt auch klar, dass sich in einer Serie eben nichts verändern durfte, weil quasi man einfach auch 4, 5 Folgen auslassen darf und das wurde dann eben im Fernsehen gezeigt, dann musste man sofort wieder einsteigen können. Also das Grundsetting musste quasi immer irgendwo auf Null gesetzt sein, mit vielleicht von Staffel zu Staffel, dass sich ein paar Sachen ändern.
Ja, oder? Es ist nur, dass zu diesem Zeitpunkt, also gerade in den späteren Staffeln, das war ein Zeitpunkt, wo schon andere Serien angefangen haben, das anders zu machen.
Aber
Buffy the Vampire Slayer zum Beispiel.
Okay, wo sind die denn ursprünglich dann erschienen? Sind die in Free TV oder ist das, also ich weiß ja, Sopranos ist ja auch so, aber es
ist ja, bei Sopranos ist natürlich
bei HBO,
HBO,
genau das.
Also wo Buffy erschienen ist, weiß ich wirklich nicht, aber ich dachte nicht, dass das so eine Pay-TV-Geschichte war.
Ja.
Aber
vielleicht ist auch Buffy wirklich unterm Radarschirm von allem, weil vielleicht auch, ich habe Buffy nie verstanden. Weil ich
das ist so großartig.
Das ist so großartig.
Ich habe es, also vom Durchseppen hat mich halt nichts da hingucken lassen, weil das alles so nach Plastik aussah und ich glaube nicht mal verstanden hat, dass es irgendwie um was Vampiriges, weil für mich hat es auch nirgendwas Gruseliges, nichts Gothic-mäßiges, was vielleicht das Tolle ist an Buffy, das mag sein. Und ich habe dann auch nur theoretisch gelernt, dass das was ganz Tolles ist und das steht gewissermaßen, du bist ja jetzt auch Fan und hast dich ja mit Netflix irgendwie angelegt, ne?
Nee, ich leg mich nicht mit denen an, ich weise dir nur regelmäßig darauf hin, was ich gerne bei ihnen gucken würde.
Nee, du hast mit ihnen kommuniziert, genau. Und ich, für mich war es total erhellend zu sehen, dass sie diese Musical-Folge gemacht haben, weil da habe ich nämlich verstanden, warum Serien so geil sind, weil Serien haben ein sehr starkes Korsett und wenn das stark genug ist, kann man innerhalb dieses Korsetts alles machen, was man sonst nie machen kann, in einem Film-Franchise nicht und in einem einzelnen Spielfilm erst recht nicht, weil man eben auch mal mit so einer Ausnahmesituation umgehen kann. Und das ist, glaube ich, das, was auch Serien so interessant macht, dass sich in einer Staffel von 12 oder 13 Folgen sie mal eine Folge nehmen können und quasi alles ganz anders machen oder mal einen Aspekt komplett überbetonen können, und das versendet sich ja gewissermaßen über 13 Folgen wieder, und das wäre innerhalb so eines formatierten Serienformats, wo man quasi immer einschalten kann und man hat immer dasselbe, also Raumschiff, mhm. Encounter, Krise, Lösung, dass das einfach einerseits eine Befreiung ist, weil die Korsettstangen so stark halten. Ne? Und das habe ich bei diesem Musical zumindest verstanden. Auch wenn ich kenne die Referenzen gar nicht, die da alle zugezogen wurden.
Also ich kann nur sehr empfehlen, das zu gucken. Mhm. Über die ersten zwei Staffeln muss man sich so ein bisschen hinwegarbeiten. Ja. Also
optisch, wobei schon in der zweiten passiert relativ viel. Ja, optisch ist die erste echt relativ trashig.
Die erste ist echt ein bisschen eine Zumutung. Was ich gelernt habe, es gibt die erste Folge, gibt's nochmal. Die wurde nämlich zuerst mit anderen Schauspielern gedreht. Die kriegt man auch irgendwo auf YouTube oder so.
Gibt ja auch so einen Film.
Ja, genau. Es gibt einen Film. Da ist das Interessante, da konnten die Vampire nicht zu Staub zerfallen, weil das technologisch noch nicht möglich war. Die sind sozusagen, also bei Buffy werden ja Vampire immer getötet durch einen Pflock und dann zerfallen die so zu Staub. Und der Film ist, glaube ich, 10 Jahre älter oder so. Und da mussten die dann halt immer umfallen, die Vampire. Weil es ja passiert auf dieser Comic-Vorlage und das war einfach nicht machbar irgendwie. Das finde ich schon witzig. Der Film muss irgendwie ziemlicher Trash sein.
Das ist, ja.
Genau,
ist
aber das, ich würde mir auf jeden Fall mal nochmal diese erste Folge noch mit anderen Schauspielern angucken, weil es muss irgendwie alles gleich sein. Also auch halt gleiches Setting und so, halt nur andere Schauspieler. Ja? Das muss irgendwie so ein bisschen, weil sie halt überlegt hat, eine andere Hauptdarstellerin irgendwie zu nehmen. Oh. Ja.
Aber, Lucy, erzähl uns doch nochmal bitte, du hast es schon mal kurz gesagt, aber off the record, aber für alle, wie viel Podcasts unterhältst du?
Machen wir endlich die Vorstellung der Gäste.
Wir machen ein Soft-Opening. Also jetzt, Lucy,
jetzt geht's los.
Das ist jetzt deine Vorstellungsrunde. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
Ja, ihr kennt mich wahrscheinlich vielleicht aus dem Internet.
Genau.
Da bin ich auf Twitter, Autofokus, auch noch auf ein paar anderen Plattformen. Ich wäre jetzt zu Blogs übergegangen. Nein, ich schreibe für kleiner3.org den Blog.
Fast einen Preis gewonnen haben?
Die fast, fast den Grimme. Naja, wir waren nominiert für den Grimme Online Award. Wir haben jetzt seit neuestem auch einen Podcast. Gibt es erst eine Folge, aber es kommt bald die zweite raus. Und so versuchen, etwa einmal im Monat einen rauszubringen mit verschiedener Besetzung. Und ja, es ist noch so ein relativ offenes Format. Bleibt spannend, hoffentlich. Und ich mache seit 2012 einen kleinen Liebhaber-Podcast mit dem Map und dem Nils Kopschetzki. Und zwar zu Retro-Videospielen. Also im Sinne von, wir sprechen über 8-Bit, 16-Bit-Ära, so die Ecke. Viel Konsolen, viel Nintendo. Aber nicht nur. Und zwar so im Stil eines Lesezirkels. Das heißt, es wird immer vorher gesagt, dieses Spiel besprechen wir. Das soll man dann vorher spielen. Wir sollen es spielen und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer. Und dann sprechen wir darüber, ob das heute noch spannend ist, was es so für eine historische Einordnung hat, was es irgendwie für einen Stellenwert vielleicht hat in der Videospielgeschichte, ja.
Und der heißt?
Der heißt Retro-Zirkel.
Ach, das ist wie Lesezirkel.
Ja, genau.
Cool.
Das ist die Idee. Und dann hatte ich eben noch den Podcast zu Star Trek Voyager. Ja.
Und der heißt?
Das ist der Rewatch-Podcast.
Okay.
Ja. Oder jetzt auf Twitter @rewatchcast und ja.
Das klingt schon so generisch.
Ja, weil wir natürlich uns das offen halten wollten, uns nicht auf Voyager fest. So, ja, er hieß Star Trek Voyager Rewatch Podcast oder sowas in der Richtung. Er hatte nicht so einen richtigen Namen. Aber jetzt ist es der Rewatch Cast.
Und der Kleiner 3 Podcast heißt dann bestimmt Kleiner Cast.
Tatsächlich ist das so, ja. Ja, man bleibt ja
ihr
dann im
so,
Brand.
Ihr seid solche Brander. Ihr seid die schlimmsten Brander auf dem Internet.
Ich habe meinen Podcast auch Leitmotiv genannt. Also,
die Sache ist, es ist halt einfach, wir fingen irgendwann mit diesem Namen an und dann ist es immer so ein Running Gag für uns. Also warum soll man sich dann da irgendwie was Mordsoriginelles aus den Fingern saugen?
Ist ja auch toll. Kleiner Gast, kleiner Brief. Also ihr habt dann auch diese Retro-Sitte der umfangreichen E-Mail-Aussendung wieder aufgenommen.
Ja.
Ich habe von der Katharin Tai habe ich gelernt, oder die hat letztens getwittert, was für Newsletter die abonniert, und das scheint auch, glaube ich, weiter verbreitet zu sein, sich über Newsletter zu informieren, als man
das
denkt.
Ja,
ne?
Das ist mittlerweile wieder so, ich habe mittlerweile 2 Newsletter abonniert, die also zum Thema Frauen und Tech oder generell einfach Tech und Diversity und keine Ahnung. Und das ist im Prinzip wie als kämen dir ein Blogpost in die Inbox.
Ja.
Also ein Blogpost mit vielen Links und mehr als wie so ein Editorial oder so. Aber, und das ist dann halt so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich benutze keine Feedreader mehr. Ich verfolge einen Blogpost, das von Leuten, denen ich eh auf Twitter folge, wo ich es in der Regel nicht verpasse, weil wenn die Sachen gut sind, dann werden die eh ein paar Mal retweetet und dann sehe ich das. Das ist mein Feedreader, wenn man so will. Und dann sowas wie ein Newsletter, wo ich das dann halt einfach in die Inbox bekomme, da brauche ich auch nicht dran denken. Das passt ganz gut, weil ich hatte früher, als das noch ging, bei Apple Mail Blogs in Apple Mail abonniert. Und das ging aber irgendwann nicht mehr. Das war sozusagen mein Feedreader, der einzige, den ich wirklich mal benutzt habe. Und mittlerweile, ja, ich glaube, die Leute mögen auch, dass es aufbereiteter Content ist. Man kann es überfliegen, nur die Links angucken, wenn man mag.
Ja, das hat sowas von, man hat das so dabei und guckt sich das an, wenn man es braucht. Man hat das schon,
ja,
zur Kenntnis genommen.
Das ist ein bisschen wie so ein Sein oder so. Also weißt du, so eine kleine Zeitung, ein Sien, eine kleine Zeitung, die dir...
Ach so.
Ja.
Also auf jeden Fall für mich das Medien-Comeback des frühen 21. Jahrhunderts.
Stimmt.
Sie sind eigentlich schon Ende der 90er Jahre ausgestorben gewesen, ja, und haben so als Untote. Ja. Und dann haben wir noch einen Newsletter. Also wenn auch so Online-PR-Strategen, wenn die dann, was weiß ich, ab Mitte der 2000 oder später, dann kam dann Social Media und ja, dann haben wir auch noch ein Newsletter. Aber das war schon, weißt du, so ganz eklig abgestanden,
ja,
so für unsere Ü60-Kunden, die wollen dann so ein Newsletter haben. Es war so richtig man spürte schon das Unbehagen. Und dann auf einmal kommt so aus der ganz hippen Ecke die ganzen neuen.
Auch Veranstaltungs-Newsletter, also wo man sozusagen das Gefühl hat, ich möchte weiterhin erfahren. Es gibt mittlerweile wirklich mehrere, auch von diesen, von Medium schaue ich drüber. Also ich kriege so ein Medium Best-of, Kickstarter, wo die immer irgendwie sagen, das sind unsere besten Picks der Woche, gucke ich immer drauf, wo ich dann auch selber überrascht bin. Das ist irgendwie, weil es gibt ja so viel Kram, den man immer einfach nur so löscht und denkt, oh, warum habe ich das noch nicht abbestellt? Ja. Und in letzter Zeit habe ich öfter realisiert, es gibt einige, die ich mir tatsächlich angucke und dann sogar, ja, hey, da kommt was bei rum, weil die kuratiert sind, weil Leute sich wirklich, weil sie natürlich auch nicht nur kuratiert sind, sondern teilweise ja auch auf meine Vorlieben zugeschnitten oder sowas, und auf einmal funktioniert das und man kriegt was in die Inbox und denkt, hey, das ist ja wirklich interessant.
Ja.
Und
es ist mittlerweile, finde ich, auch wirklich angenehm einfach geworden, Newsletter zu verschicken. Also das war ja auch vor 5 Jahren noch war das ja ein Krampf, und mittlerweile
auch halt gestaltete, ne?
Genau, du kannst hier wirklich gestalten, Bilder reinmachen und so eine Sachen. Ich weiß, das war früher, war es die Hölle, und dann so an 100 Leute eine E-Mail verschicken, und ich bin auch überrascht, dass es so zurückgekommen ist. Mhm. Ja.
Ich wollte nochmal über euren ersten kleiner Cast sprechen, weil ich habe den gehört. Ich war natürlich komplett unvorbereitet, und ich sag es mal so, es war so ein bisschen so, Menschen unterhalten sich über ihre Internetinitiation.
Ja, das war die Idee, genau.
Und jetzt sind es aber lauter weibliche Menschen gewesen, und teilweise wurde es sehr, sehr persönlich und manchmal auch so ein bisschen, so kritische oder auf jeden Fall kam ich mir langsam vor wie so ein Mäuschen, das gewissermaßen in so einem Frauenzirkel auf einmal Dinge hört, wo man gar nicht wüsste, ob sie in so einer gemischten, offeneren Atmosphäre auch so gesagt worden wären. Also ich fand das dadurch dann, also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen so ein gewisses heikles Gefühl gehabt, dass darf ich da jetzt überhaupt weiter zuhören? Und das fand ich total spannend.
Naja gut, wir haben es ja nun auf Band aufgenommen und ins Internet gestellt. Insofern
kannst du mal sehen, wie sensibel ich bin.
Nee, aber ich finde es ehrlich gesagt ganz, ganz cool, dass diese Reaktion jetzt von dir zu hören, ganz interessant, weil ja offensichtlich das vielleicht doch auch ein Thema ist, über das Frauen, also dass noch zu wenig von Frauen erzählt wurde. Also weil es war, es ergab sich auch so ein bisschen aus verschiedenen logistischen Dingen, dass wir jetzt diese Runde waren, aber ohne ihn da jetzt irgendwie besonders loben zu wollen, der Map hatte dann auch gesagt, naja, ich mache eh schon ziemlich viel Podcasts und außerdem irgendwie von Männern hat man jetzt irgendwie diese ganzen Geschichten auch schon oft genug gehört.
Ja.
Und war halt auch so, es passte dann auch gerade, weil wir hatten jetzt auch nicht unbegrenzt Headsets und was weiß ich, ne? Es ist ja immer so. Da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich habe mich natürlich mit Frauen schon darüber unterhalten und kenne diese Geschichten und wir hatten uns davor schon drüber unterhalten und dann ist es nichts Neues so. Oder viele Sachen überschneiden sich natürlich auch ein bisschen. Was ich super spannend fand daran war, dass wir, obwohl wir jetzt alle nicht super weit vom Alter her auseinander sind, aber so ein paar Jährchen sind es ja dann doch. Also es war dann doch irgendwie eine Spanne von fast 10 Jahren. Und dann merkt man halt, dass sich in dieser Zeit halt so viel so schnell verändert hat. Also, dass als ich irgendwie 17 war, ich noch bestimmte Möglichkeiten gar nicht hatte. Also da gab es das schon und die Sachen waren aber noch sehr eingeschränkt. Und als Nicole 17 war, war es halt schon gleich eine ganz andere Internetwelt so. Und das fand ich irgendwie sehr spannend. Aber ja,
für mich war so lustig, als ich wusste, das ist was Heikles und es ging immer CS. Ja, das war meine erste fast CS-Erfahrung. CS. Und ich dachte, scheiße. Ich mache mich jetzt.
Du wusstest nicht,
nein, was CS ist. Ich wusste nicht, was es ist. Also ich google jetzt auch nicht nach. Ich will es nicht wissen. Und ich glaube, wir haben dann drüber gesprochen und du hast es mir erzählt. Kann es sein?
Nee. Der hat Leinmir dich aufgeklärt.
Jemand hat mich aufgeklärt, was
CS ist. Ich hätte Counter-Strike gesagt, wahrscheinlich.
Ja, genau. Und wer das jetzt wissen will, der soll ruhig mal googeln.
Also ich habe eine ähnliche Hörerfahrung gehabt. Ich habe den auch gehört und hab festgestellt, dass irgendwas merkwürdig ist.
Ihr beim, wisst wohl nicht, wie Frauen sich unterhalten.
Ja, ich habe noch nie, ich habe noch nie ein Gespräch gehört von vier
Ihr
Frauen.
Ihr hört mich Kopfschütteln.
Nee, aber ich fand das so toll. Also weil ich habe ja auch schon viele Podcasts gehört und das ist ein typisches Setting, dass 3 oder 4 Typen da sitzen und Geschichten aus dem Krieg erzählen. Mhm. So. Und ihr habt das einfach gemacht und das war so, ja. Also es war einfach so normal und dadurch war das, ich fand das wirklich super gelungen, dadurch, dass es so ja einfach völlig normale Dinge eigentlich jetzt, die ich halt auch alle kenne, ne, was ihr da erzählt habt, das kenne ich ja sozusagen selber, weil ich das alles irgendwie halbwegs miterlebt habe. Und dadurch, dass es aber plötzlich zwischen 4 Frauen stattfand, was schon ein sehr unübliches Podcast-Format ist, fand ich das ziemlich besonders, das zu hören. Also ich fand das schon krass, das zu hören und fand das gut dadurch. Also weil es hat sowas aufgebrochen. So, es war plötzlich nicht mehr Tech-Talk, 4 Männer erzählen von 90er Jahren Internet, sondern es gab auch tatsächlich Frauen, die im Internet waren und das waren nicht wenige.
Ja, und ja auch so mit allen möglichen ausprobieren.
Ja, und weil die haben das Gleiche gemacht, ne? Das kam halt so, ja, plötzlich so raus.
Ach, übrigens.
Ja, nein, nicht klischeemäßig, sondern einfach, sie haben einfach alles genau, und das fand ich super. Ja, und also das hatte sowas von Sichtbarkeit irgendwie so. Deswegen hat mir es sehr gut gefallen.
Ja, und das ist das Verrückte, weil du sagst selber, wir haben ja ist ein ganz normales Gespräch gewesen und trotzdem es ist halt so etwas, im wahrsten Sinne des Wortes, Unerhörtes gewesen. Ja, innerhalb dieses Diskursraums, um das mal ganz blöd aufzuhängen. Mhm. Und das zeigt einfach, wie komisch und verstockt diese ganze Technikwelt noch ist, dass so ein Gespräch, wie man es eigentlich schon tausendmal, also wenn man zum Beispiel der Freakshow von Tim zuhört, dann ist es genau das, was die auch machen, wenn die dann auch ihre Geschichten vom Krieg erzählen und damals, wir hatten ja nichts und das waren ja nur 12 Megapixel oder die mussten einzeln durchschubsen durch die Leitung und so, dann ist das ja dasselbe, aber man hat es halt 100 und 1000 Mal eben aus dieser männlichen Perspektive gehört und es ist eigentlich wirklich beschämend, dass, wieso habt ihr jetzt erst damit angefangen?
Das ist die eigentliche Frage.
Jetzt kommt der Vor- eigentlich genau. Sind wir nämlich genau. Schuld.
Ja, ihr Frauen, ihr müsst einfach mehr. Ja, genau.
Wir hatten es uns schon lange vorgenommen, mal mit einem Podcast auch anzufangen bei Kleine 3 und es ist einfach, ja, es ist eine Zeitfrage, man muss die Leute zusammenbringen. Es ist halt leider auch so, wir sind ja nicht alle in Berlin und dann wird das natürlich, und da waren wir zufällig halt alle in Berlin, also.
Ihr habt auch in einem Raum aufgenommen.
Ja, das war, ja, und
Ja, bitte macht weiter, das ist schon jetzt der Podcast der Herzen.
Oh. Wie gesagt, also die nächste Folge kommt sogar recht bald, wird aber dann, ja, es ist auch ein Thema, aber weniger Leute und naja, seht ihr ja dann. Also es wird sehr abwechslungsreich werden, glaube ich, thematisch. Und wird sich im Prinzip so in dem Rahmen bewegen, was auch auf Kleine 3 stattfindet, was ja auch sehr abwechslungsreich ist insofern. Ja.
Kannst du nochmal so sagen, was ist denn so der selbstgesteckte, selbstdefinierte Rahmen von Kleiner 3?
Gut, wenn ich sage, was uns am Herzen liegt, was ja so einer von unseren Slogans ist, das ist natürlich ein bisschen augenzwinkernd, weil das ist natürlich sehr weit gefasst und so ganz so weit ist es vielleicht auch nicht, aber im Prinzip stimmt das schon so ein bisschen, weil wir laden ja nun auch Leute ein, bei uns zu schreiben und die sollen irgendwie über was schreiben, was ihnen in irgendeiner Weise wichtig ist. Klar ist, dass wir uns thematisch natürlich irgendwie in so einem Bereich bewegen von gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Dingen, feministischen Dingen bis hin zu Popkultur, was ja auch sehr, sehr wichtig ist uns, also einfach auch ebenfalls uns Spaß macht, weil uns Entertainment wichtig ist und darauf aber immer, dabei aber immer sozusagen so ein bisschen diese Perspektive zu behalten, was es mit Repräsentationsfragen oder mit Diversity-Fragen oder mit feministischen Fragen oder so. Aber das sozusagen, das ist so ein bisschen so das Grundverständnis, aber grundsätzlich geht es uns natürlich schon bei vielen, zum Beispiel popkulturellen Themen, auch darum zu sagen, das finden wir super, schaut euch auch an. So.
Aber ihr seid natürlich auch irgendwie so eine netzfeministische Supergroup als Blog, ne?
Ach, das würde ich da welche. Das sind so Labels, die, aber klar, waren Anne da mit, vorne mit dabei. Ich meine, die sitzt ja nun dann auch mal bei Hart, aber Fair oder so.
Ja.
Mehrfach.
Ja.
Also,
die Arme.
Ich weiß nicht, seid ihr jetzt durch Kleiner 3 gewissermaßen auch nochmal stärker in die Öffentlichkeit getreten oder war das so parallel, dass ihr gesagt habt, wir müssen das sowieso machen? Und wie siehst du das? Hat das gewissermaßen nochmal eure, auch die einzelne Wahrnehmung nochmal gestärkt, dass ihr in dem Blog als Gruppe aufgetreten seid oder war es?
Ach, das tut's, glaube ich, auf jeden Fall. Also sowas, ich meine, das kommt natürlich auch immer drauf an, als was man Sichtbarkeit sozusagen jetzt begreift. Also weil Blogs sind ja nun in Deutschland immer noch sowas. Also natürlich haben wir Leserinnen und Leser und das sind ein paar, aber ich meine, dann ist die Frage, wie groß ist groß? Also ich meine, in der Blogosphäre vielleicht, aber so, ja, wird es jetzt keine Leute auf der Straße finden, die das kennen oder so.
Ja, aber die Leute auf der Straße wissen auch nichts von Grimme Online Award.
Ja, klar. Aber beim Grimme Online Award wäre ich auch vorsichtig mit dessen Stellenwert.
Genau.
Ja. Was natürlich sich immer leicht sagt, wenn man ihn nicht gewonnen hat. Ne? Dann ist man so, das bedeutet ja nichts. aber ich glaube, es ist, da gingen halt so ein paar Dinge Hand in Hand. Also ich meine, die Anne war ja schon irgendwie lange im Netz unterwegs und die hatte den ja letzten Endes gegründet, hatte die Idee dafür, hat uns alle so zusammengebracht und dann ist halt parallel dazu, wirklich einen Monat nach unserer Gründung, ist einfach dieses Aufschrei-Ding passiert. Das ist passiert. Okay. Und das war nichts geplant, das hatte nichts mit Kleiner 3 in dem Sinne zu tun, aber natürlich haben wir dann auf Kleiner 3 darüber berichtet und weil die Anne halt dann im Zentrum von diesem Sturm stand, ist das Ganze so ein bisschen verquickt worden und dadurch haben wir natürlich auch mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Das war keine feministische Verschwörung? Ich dachte...
Und Juliane Leopold leitet jetzt den deutschen BuzzFeed.
Genau.
Und Map gehört ja auch zur Kleiner 3 dazu. Und der ist ja nun sehr profiliert da in der ganzen Indie-Gamer-Szene. Und da wiederum, glaube ich, auch hat er sich, glaube ich, massiv bei diesen Gamergate-Trollen irgendwie Ruhm, Spuren und Narben eingeholt.
Er hat, ich krieg das gar nicht mehr genau zusammen, er hatte mal auf eine Sache, hatte er jemanden mit einer, also wo jemand ihn auch quasi dazu auffordert, ich weiß es nicht mehr genau, ihn in irgendeiner Weise zu was Blödem aufforderte und er hat dann da halt entsprechend eine sehr böse E-Mail zurückgeschrieben und hat die auch auf Twitter irgendwie gepostet, also Screenshot oder irgendwas, einfach weil er auch sagen sollte, so hier, das ist meine Meinung und der braucht ihr mir nicht in irgendeiner Weise.
Als Spieleentwickler hat er das
gesagt. Genau, als Spieleentwickler. Also hat mich gesagt, ich als Spieleentwickler bekenne hier immer Farbe und sage ich, so sehe ich das. Ja. Und da, ja, dann ging dieser Brief, hat halt sehr viel positives Feedback bekommen, wurde wirklich 100-fach geteilt und danach kam es ja, dass er dann auch, dass sein Twitter-Account mal kurz suspendiert war. Wahrscheinlich, weil er irgendwie, vielleicht, es ist, man weiß es nicht, weil er irgendwie massenhaft gemeldet wurde. Hm. Vielleicht wurde er auch nur, das ist mit diesem ganzen Suspendieren, das ist mir sehr rätselhaft, wie viel man gemeldet werden muss und von wem und was diesen Mechanismus triggert. Das ist ja dann zum Glück war nicht sehr lange. Aber ja, und jetzt passiert es immer noch mal, dass sobald er wirklich mal einen Tweet wieder ablässt in die Richtung, dann passiert es regelmäßig, dass er halt tausendmal diese Passwort-Reset E-Mails bekommt, weil irgendjemand versucht, dilettantisch seinen Twitter zu knacken oder ihn einfach nur zu nerven, das weiß man nicht.
Bekanntes Mittel, um Leute über Bande zu nerven.
Ja.
Auf jeden Fall, ich glaube, das ist insgesamt ein ziemlich unerfreuliches Thema und also diese ganze Gamergate-Geschichte, ich bin nicht mehr hinterhergestiegen und ich glaube, es ist auch für einen Außenstehenden inzwischen gar nicht mehr so leicht, da alle wollten nachzuvollziehen.
Ich hoffe, wir reden jetzt nicht über Gamergate. Nee,
wir gehen gleich rüber nach Portland, weil das ist nämlich.
Weil das sind über schöne Themen.
Genau, erstmal aktuell. Nee, ich weiß nicht, ob es ein
schönes. Wobei das Thema da sogar öfter aufkam, aber gut.
Ja, aber okay. Es ist ein Kontinuum,
ja.
Unsere Existenz. Also man kann das jetzt nicht immer alles von allem trennen. Nee, aber erstmal, du hattest, glaube ich, nämlich der letzte Beitrag auf Kleiner 3 hatte damit zu tun, nämlich mit den Flügen.
Oh ja, stimmt. Ich habe über Flugangst geschrieben, was wieder dadurch getriggert wurde, dass ich gerade eben im Urlaub war in den USA und in Kanada. Aber vor allem eben in Portland, Oregon, an der Westküste, und zwar vornehmlich, weil ich da auf einer Konferenz war, beziehungsweise es ist eine Konferenz und Festival.
Wie heißt die?
Die heißt ExoExo.
Für mich war das immer das Xoxo.
Für mich auch.
Das kann nicht sein. So. Und dann habe ich gedacht, ach, das hat bestimmt mit dem Controller von der
Uhr. Das ist ExoExo ist kurz für Hugs and Kisses.
Das habe ich gestern gerade gesehen, als ich Vampire Diaries geguckt habe, und da war so ein Chat zu sehen, WhatsApp, wo sie so ihrer Vampirfreundin so ExoExo geantwortet hat. Genau.
Wow. Wäre
ich immer vorsichtig bei Vampiren.
Das sieht man mal, wenn man keine Ahnung hat, dann will man alles irgendwo hineinlesen, und ich dachte wirklich, es gibt doch immer auf diesen Controllern von der alten PlayStation so ein X und so ein rundes Ding, und da dachte ich, hier geht es um alles, was mit Spielen oder dieses komische, wie heißt denn dieses Tic-Tac-Toe, wo man auch mit X, also.
Ich glaube, stilistisch arbeiten die damit auch schon so ein bisschen. Also das ist sozusagen so, wie sie die Fonts und ihre Plakate und ihre Internetseite und so weiter gestalten. Also das ist schon da immer mit so ein bisschen mit drin.
Also eigentlich müsste es das Hugs and Kisses Festival sein, wie das andere bei Southwest Festival ist.
Ja, wobei
keiner sagt Hugs and Kisses Festival.
Nein, es soll auch, glaube ich, nicht Hugs and Kisses Festival heißen. Es ist einfach nur, dass es daher kommt.
Du warst
aber
auf einem Hippie-Festival.
Sie nennen es, ist ein bisschen hippie-mäßig, ja. Aber sie nennen es ExoExo. Also es wird da immer nur ExoExo gesagt. Und
ach, das ist jetzt schon, ich dachte, das wäre ein Indie-Game-Festival. Ist es nicht?
Nee.
Oder ist es eine Art Republika?
Also, der Ursprung. Keine Angst, die Geschichte wird nicht so lang, so wie es jetzt klingt. Der Ursprung war, das entstand aus einer Szene heraus, die zum Beispiel stark mit Kickstarter verquickt ist. Der eine Macher von dem ExoExo, also es sind zwei Typen, Andy McMillan und Andy Beo. Und Andy Beo war auch mal CTO von Kickstarter und hat die irgendwie beraten. Und der erste ExoExo entstand als Kickstarter. Das war quasi Kauf auf Kickstarter, also quasi als Backer, als Funder, diese ganzen eingedeutschen Worte, das ist immer so lustig, kauf da ein Ticket und finanziere damit die Konferenz mit. So. Mhm. Also man konnte quasi, die Kickstarter-Prämie war das Ticket. Und der ganze Gedanke dahinter war und ist eigentlich auch immer noch, Leute zusammenzubringen, die über das Internet quasi unabhängig kreative Dinge tun. Und das bezieht sich auf Software, auf Leute, die Apps entwickeln. Das bezieht sich aber genauso auf Leute, die Comics machen oder Games. Fällt dann in der Regel unter Indie-Games, weil halt einfach keine AAA, sondern halt eben Leute, die das irgendwie selber machen und vielleicht aber auch über Kickstarter finanzieren oder so. Leute, die in irgendeiner Weise eigene Webplattformen, Blogs, Podcasts, die in irgendeiner Weise erfolgreich und kreativ und so weiter sind. Aber halt sozusagen, es heißt auch XOXO, ein Experimental Conference oder Festival, weiß nicht genau, for independently developed art and technology. Ich glaube, das ist der so ein bisschen der Rahmen, den sie so abstecken. Ja. Ja.
Und okay, das jetzt weiß ich Bescheid. Ich glaube, das wäre wirklich ein spezielles Indie Game-Konferenz und
Festival. Hatte ich auch gedacht eigentlich, ja.
Ach was.
Ja.
Hey, das wird so ganz... Ach was.
Ja. Ach, das war so Loriot-mäßig.
Nee, es geht da viel mehr. Also am Anfang ging es halt ganz stark darum, Leute einzuladen, die... Also zum Beispiel, als ich da war, das war die zweite ExoExo 2013, da war ich da zum ersten Mal. Und da war zum Beispiel Jack Conti, ein Musiker, der auf YouTube eine Zeit lang wirklich sehr erfolgreich war mit seiner Band Pomplamoose, glaube ich. Und der hat Patreon gegründet. Was ja mittlerweile, da habe ich zum ersten Mal von Patreon gehört, da war das ganz neu und da hat er das vorgestellt und sowas.
War das eine Pledge-Software?
Oder? Patreon ist so eine Plattform, wo du halt sozusagen sagen kannst, hier werde mein Patreon und bezahle mir zum Beispiel im Monat 2 Euro und dann habe ich irgendwie 50 und dann habe ich schon 100 Euro und dann mache ich irgendwie Podcasts oder so.
Okay.
Und das ist ja mittlerweile auch in Deutschland angekommen und Leute nutzen das und keine Ahnung, es gibt ja schon ein paar, die damit auch Geld machen.
Mhm. Also, gibt einen,
es ist so ein bisschen das neue, bessere Flatter.
Ja, es gibt einen deutschen Basketball-Podcast, den niemand kennt, den ich kenne, aber der muss sehr viele Hörer haben, der macht damit irgendwie 3000 Euro oder so im Monat.
Ja, ja. Ich habe mich noch nicht mal gefragt, wie man das versteuert.
Das ist schwierig. Ich habe doch gerade die Julia Reda bei Leitmotiv gehabt und die hat mir erzählt, dass sie jemanden kennt, der Patreon nicht mehr nimmt, weil du musst in Europa ja versteuern, nach den Ländern, aus denen das Geld kommt. Das heißt, wenn du Patreon machst und kriegst zum Beispiel europaweit aus den Ländern Geld, müsstest du eigentlich eine Steuererklärung in jedem Land machen, aus dem das Geld kommt. Genau. Ach, du lieb. Nur falls mal hier jemand Patreon machen will und englischsprachig, viel Spaß.
Oh Gott.
Genau, das war interessant, weil sie darüber geredet hat, schiefgelaufene europäische Gesetze und das war eins davon. Irgendwie.
Ja, das klingt allerdings so. Ja, also und damals waren es halt noch viel so... ich habe irgendwie im Internet das geschafft und ich erzähle euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Also es war nicht nur das, es war jetzt nicht nur so, hey, ich bin so toll, meine Erfolgsgeschichte, sondern grundsätzlich so ein bisschen, um Leute zu animieren, ihr eigenes Ding zu machen. Ja. Und es hat sich aber jetzt in den letzten 2 Jahren noch so ein bisschen weiterentwickelt. Das ist es ging dieses Jahr viel um Community und um, wenn es so um das Thema Produkte geht, so wie macht man wirklich Produkte, die User wirklich brauchen, die ihnen irgendwie weiterhelfen, so ein bisschen einfach Dinge besser zu machen, mit mehr Empathie, mit mehr, keine Ahnung, mit mehr Gefühl.
Um das nochmal
Bedürfnisse.
An Buffy denken, Once More With Feeling hieß
Once More With Feeling und es ging auch viel um, es waren zum Beispiel Zoe Quinn da eben, die ja auch im Zentrum von Gamergate stand, die über Empathie im Internet geredet hat. Es ging auch um so kulturelle Fragen, ja. Es war
wie viele das Menschen ist ja im Prinzip,
das sind 1000 Leute, die insgesamt da sind, aber das ist sozusagen, es gibt einen Festivalteil, wo so da, abends gibt es halt Musik, es gibt so ein Filmprogramm, es gibt ein Tabletop, Brettspieleabend, es gibt einen Abend, wo so Podcaster-Bekannte eben irgendwie so eine Art kleine Live-Bühnenshow machen das ist so der Festival-Teil und dafür gibt es 250 Tickets, die nur Festival-only sind und dann gibt es 750, die sind Festival und Konferenz. Ja. Und dann hat man auch die 2 Tage mit Talks und das ist halt ein Track, das heißt, es gibt also, ja, man setzt sich eben rein und hört sich die Talks an und nicht irgendwie mit, jetzt muss ich mir aussuchen. Und das ist halt, ich finde, das führt in der Regel dazu, dass bessere Talks ausgewählt werden, dass die Leute auch vielleicht sich ja, dass sie bessere Talks machen. Also die kuratieren halt ganz, ganz, ganz stark. Du kannst dich da nicht bewerben für einen Talk. Weiß ich nicht, vielleicht können sich gute Freunde von ihnen auch bewerben, aber oder Leute, die sie kennen eben. Aber sie in der Regel fragen sie Leute oder sprechen mit Leuten und sagen, hey, das wäre doch mal was.
Wo findet das statt? Ist das so ein Indie-Ding oder ist das so die offizielle Stadthalle von Portland?
Nee, das ist halt das, was sie eben nicht wollen. Also die wollen halt alles sozusagen selber gestalten und sie laden dann irgendwie tolle lokale Kaffee-Rösterei ein und Craft-Beer-Leute und irgendwie die Food-Carts und keine Ahnung und gestalten selber irgendwie. Das war jetzt in so einem, das ist eine alte Highschool aus den 1920ern, so ein ganz toller alter Backsteinbau, die aber mittlerweile so eine Art und Coworking-Space ist so ein bisschen und die hat halt auch so einen Veranstaltungssaal, das ist quasi das alte Auditorium und ja, und da haben sie das gemacht. Also es ist im Prinzip zwar jetzt schon ein richtiger Veranstaltungsort gewesen, aber natürlich nicht so eine doofe Konferenzhalle.
Klingt ein bisschen prenzelbergig.
Das ist das Interessante, das ist es auch, aber das ist vielleicht auch einfach so ein Portland-Ding, vielleicht ist es auch so ein USA-Ding, aber dafür kenne ich, oder so ein Westküsten-Ding, aber dafür kenne ich es einfach zu wenig, ja. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, ich kenne jetzt irgendwie Portland besonders gut, aber ganz viel ist so, dass man denkt, oh Gott, das ist eigentlich ganz schlimm hipsterig oder so oder alternativ. Aber es hat so was vergleichsweise Entspanntes. Es ist so unheimlich entspannt und nicht prätentiös. Und das ist irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, dass da unterscheidet es sich ganz, ganz entschieden. Also es ist so, naja, das Prenzlberger Hipstertum ist ja dann doch oft, wie man weiß, vielleicht doch nicht so entspannt, wie es denkt und lässt dann irgendwie Lokale schließen oder so, ich weiß es nicht. Aber das die Leute halt einfach, die sind, das ist ja auch, das Konferenzprogramm zeigt es irgendwie so, da geht's um Emotionen, da werden Talks gehalten, da heult der halbe Saal, ja. Da erzählen Leute Geschichten, wie sie gescheitert sind oder wie ihnen schlimme Dinge passiert sind. Und zwar so Leute, die sonst irgendwie darüber, über irgendwelche Managementkonzepte vielleicht erzählen oder über CSS oder keine Ahnung, es war egal. Also es geht mehr darum, mir ist im Leben mal das und das passiert und das habe ich daraus gelernt und das wollte ich euch jetzt mitgeben, ja. Und das hat mit Internet und Kultur und Design und so immer was zu tun, aber ganz sind letzten Endes sehr persönliche Geschichten. Und die Leute, denen ist das nicht peinlich und es ist niemandem unangenehm, vollkommen emotional zu sein und total, aber gleichzeitig eben, und das ist sowas, das ist nicht deutsch. Das ist nicht Prenzlauer Berg. Das ist anders und das ist ziemlich schön.
Sehr interessant. Also ist Portland so die Emo-Capital of the World?
Ich weiß nicht, ob XOXO gleich Portland ist.
Ja,
aber letzten Endes habe ich schon das Gefühl, dass die sind so, die sind da sehr ehrlich und entspannt, was das angeht. Und gleichzeitig, und das ist das Schöne, sind sie halt so super pro Internet und Technologie und so optimistisch und positiv, was das angeht. Die wollen damit gute Sachen machen und so. Und das ist halt was ich dann auch manchmal hier so ein bisschen vermisse.
Manchmal.
Jetzt sind wir eigentlich beim State of the Union.
Ja.
Denn, Lucy, wir haben dich eingeladen, weil wir brauchen deine Expertise. So viel ist passiert. Und State of the Union könnte ja so heißen, wie ist diese Gemeinde Internet oder Netz verbunden? Irgendwo kommt das ja doch immer wieder durch, durch so, zum Beispiel so eine Veranstaltung wie die Republika, zum Teil auch so eine Veranstaltung wie CCC-Kongress oder Camp, dass da so eine Zusammengehörigkeit gefühlt oder verstanden wird von bestimmten Leuten, die sich ja auch hier in Berlin sehr oft treffen. Ich glaube, Netzgemeinde trifft es irgendwie ganz gut, weil das nicht so klar ist, wer dazugehört und nicht. Man, wenn es einen interessiert, die Nachrichten aus dieser Netzgemeinde, dann gehört man irgendwie dazu, ne? Und ich würde jetzt einfach mal sagen, von der Warte aus gehört ihr auch dazu. Seht ihr das überhaupt noch? Das gibt's die Netzgemeinde noch?
Gab's die jemals? Doch, es gab die. Ich denke schon. Wobei der Begriff, über den kann man sich jetzt streiten, aber.
Die Netzgemeinde befindet sich bei mir in der Mute-Liste in Twitter. In meinem Twitter-Client. Also ich, für mich, ich mich interessiert das, dieser Begriff auch nicht mehr so sehr. Ich habe mich da mal zugehörig gefühlt und habe mich da irgendwie entfremdet. Mich interessiert Netzpolitik als Politik, jetzt nicht der sozusagen die Webseite, sondern generell interessiert mich Netzpolitik nicht mehr. Das ist bei mir auch ein Begriff, der ist auf der Mute-Liste. Also immer wenn das Begriff Netzpolitik auftaucht, ich will mich nicht mit Netzpolitik beschäftigen, sondern mit Menschen und vielleicht auch Gefühlen. Und ich habe das, ich glaube, ich habe letztes Jahr irgendwann getwittert, dass mein neues Jahresmotto ist Lächeln und Winken. Und das bezieht sich hauptsächlich auf die Netzgemeinde. Und ich habe alles gemutet, was bei 5 nicht auf dem Baum ist. Und an mir geht ein Großteil des Diskurses einfach vorbei. Also ich sehe keine FAZ-Feuilleton-Links mehr in meinem Twitter-Client. Ich sehe diverse, sobald irgendein Begriff auftaucht, der mich nervt, landet der da drauf. Und seitdem beschäftige ich mich mit schöneren Dingen.
Das klingt doch sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, ob wenn ich sehe, was ich habe nichts gemutet, also außer dass ich bestimmte Sachen oder bestimmte Personen dann einfach aktiv nicht mehr folge. Und mein Gefühl ist im Vergleich zu vielleicht vor 5, 6 Jahren, dass es nicht mehr diese partikularen Themen gibt, die wirklich nur in dieser sogenannten, ich mache jetzt mal hier die Anführungsstriche für euch alle draußen nicht sichtbar, Netzgemeinde stattfinden und wo es immer so ein bisschen us and them, also die, die wir verstanden haben und die wir so eine eigene Lebenswelt entwickelt haben, werden von irgendwelchen trottligen, altmodischen, sonst wie unverständigen oder bösartigen Politikern, Institutionen, Nationen, Gewerkschaften, Presse und so weiter in irgendeiner Form da behelligt und da müssen wir uns gegen wehren. Ich sehe das gar nicht mehr. Ich sehe einfach, dass es inzwischen nur noch Themen gibt und das ist quasi spätestens seit dieser NSA-Affäre gibt es nichts mehr, was in der normalen Politik nicht auch über die digitalen Kanäle einfach verhandelt werden muss. Oder weil es quasi diese Digitalität diesen Mainstream total erfasst hat. Und deswegen finde ich, gibt es überhaupt keine, in dem Sinne keine Netzpolitik mehr, sondern nur noch Politik.
Im Prinzip war das ja auch so ein bisschen was, wofür ja anno dazu mal, weiß ich nicht, 2009 so ein bisschen auch Lobby gemacht wurde. Also es ist ja immer, ihr macht das nicht, also müssen wir es machen. Und jetzt ist es halt einfach so ein bisschen in die Breite geschwappt. Und ob jetzt die Netzpolitik gemacht wird, die manche sich erhofft oder hervorgestellt haben, ist die andere Frage. Aber es ist so, dass man das Gefühl hat, dass wie du sagst, das ist das Thema hat so ein bisschen alles durchdrungen und es ist auch, ich weiß nicht, ich merke gerade daran, dass das in meinem Kopf so eine gewisse Leere einsetzt, ja. Dass ich glaube, das Thema juckt mich so wenig.
Ja.
Also natürlich denke ich noch über bestimmte Sachen nach, aber ich habe in den letzten Jahren ja auf Kanal 3 immer mal wieder, das ist dann immer so, weil ich habe dann keinen Bock auf große Debatten, deswegen mache ich das immer eher so ein bisschen verklausuliert und so ein bisschen nicht so als, ich reagiere jetzt mit Protest auf Blogartikel A, B und C oder keine Ahnung, sondern ich lasse es ein bisschen sacken und dann denke ich so ein bisschen drüber nach und dann schreibe ich mal was über Streiten auf Twitter oder wie toll Tumblr eigentlich ist und dann denke ich mir immer, entweder ihr lest das jetzt und zieht eure Schlüsse da raus oder vielleicht habe ich meine Botschaften auch wieder zu schön verpackt, ich weiß es nicht, aber egal. Oder halt nicht. Das bleibt euch selber überlassen, aber das ist mein Beitrag dazu.
Ja.
Und darüber hinaus ist es tatsächlich so, durch verschiedene Sachen, wenn man sich dann mal auf anderen Plattformen rumtreibt, wie zum Beispiel Tumblr oder so, und dann feststellt, das Netz ist so groß, da finden so viele politische Debatten statt, die spannend sind und die finden auf so vielen verschiedenen Wegen statt, auf so viele verschiedene Weisen, dass so dieses, die deutschen Netztypen und nicht nur, und Frauen unterhalten sich irgendwie darüber, wer jetzt irgendwie zur Freiheit statt Angst geht oder so, das ist halt einfach wirklich so ein winziger Fitzel und noch dazu keiner, von dem ich das Gefühl habe, dass da noch irgendein kreativer Impuls von ausgeht. Da gibt es wirklich, wirklich sehr viel anderes, was mich einfach mehr interessiert. Ja. Und Und wo ich dann auch manchmal das Gefühl habe, das wird nicht genug wahrgenommen, was eben noch alles so Spannendes passiert. Und ja, und jetzt habe ich eben auch ein neues Berufsfeld und da arbeite ich irgendwie mit vielen Leuten zusammen, die eben gar nicht mal Deutsch sprechen. Mhm. Und auch hier in Berlin und dann rückt das irgendwie so weit weg. Und es soll auch gar nicht so klingen, als wäre das alles unwichtig und doof, aber es ist nicht mehr so in meinem Blickfeld. Aber natürlich denke ich noch über sowas wie die Republika nach, weil ich war da irgendwie jetzt seit 4 Jahren jedes Mal und jetzt kommt das 10-jährige Jubiläum und man denkt sich so, ist das alles noch so zeitgemäß? Werden sie sich mal neu erfinden? Ich gebe jedes Mal Feedback, wenn sie wieder den Fragebogen rumschicken nach der Republika und hab ihnen Ich oute das jetzt mal in dem Anonym, weil es ja immer anonym, hatte, glaube ich, dieses Jahr geschrieben, sie sollen doch als Motto fürs nächste Jahr sich Reinvent geben. Das fände ich auch eigentlich ganz, ganz gut, weil ich glaube, es wäre Zeit für was Drastisches.
Das ist mal eine steile These. Also erstmal willkommen in meiner Welt, weil ich habe mich nie für das Netz als Netz in sich interessiert, sonst war für mich immer ein Medium und da waren natürlich dann auch Menschen und ich fand das dann eher vermittelt, die Begeisterung von Menschen für das Netz, die hat mich dann teilweise auch fasziniert und mich da so ein bisschen mit reinrutschen lassen, aber das war immer so eine vermittelte, also dass ich einfach, ich finde, begeisterte Menschen können auch mich begeistern, obwohl ich von dem, was sie begeistert, gar nicht begeistert bin. Also nicht, dass ich fand das ja nicht schlecht, ich fand das interessant, aber es war halt nichts, was mir schlaflose Nächte bereitet, ob ich jetzt, was weiß ich, VI oder Emacs benutzen sollte oder sowas. Ja, also diese komischen Grundsatzfragen oder Facebook oder Twitter oder sowas. Und da finde ich, deswegen habe ich das immer so ein bisschen gar nicht so richtig verstanden mit dieser Netzgemeinde und fand das immer auch ein bisschen kitschig, dass sich da so eine Art so ein Generations- und als wären sie die neuen Menschen, ja, und die gewissermaßen das Alte so abstreifen und ich nenne es immer so, das ist so ein utopischer Übersprung oder Überschwang dieser Welt, die habe ich etwa seit den Anfang der 90ern immer verspürt und ich war da immer so ein bisschen misstrauisch, weil immer kam wieder eine neue Technologie und die hat alle wieder befreit. Also erst war es HTML, jeder konnte seine Webseiten machen, da wurde das irgendwie kommerzialisiert. Dann kam das Wiki und jetzt konnte man jeder, nicht nur alle, sondern jeder konnte jetzt wieder schreiben und das sollte wieder die neue Welt geben. Also Wikipedia war dann das Posterchild. Und dann kamen, glaube ich, die Blogs und wieder wurde jeder und wieder war es so ein utopisch, die Blogosphäre und alle sind wir eins und dann setzt ja auch die Republika-Geschichte ein und dann ist das wieder in sich zusammengesunken. Dann kam Twitter und dann ist Twitter wieder gestorben und Social Media. Und immer habe ich das Gefühl, ach, Freifunk gehört auch dazu, ja. Also immer wieder, dass Menschen seit etwa 20 Jahren immer versuchen, gegen die Welt so ein utopisches, kleines, gallisches Dorf aufzubauen, von dem sie denken, dass das aber der Nukleus für so eine weltumspannende, neue Entwicklung sein wird. Und daran habe ich irgendwie nie geglaubt. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt glauben es nicht mal mehr die.
Das ist ganz interessant, weil das da können wir ganz gut daran anknüpfen, worüber wir vorhin sprachen, als es um den kleinen Podcast ging, den ersten, und das Thema, dass ihr sagtet, oh, das war irgendwie so intim oder sowas haben wir irgendwie noch gar nicht so gehört. Und das wollte ich nämlich eigentlich vorhin noch sagen, dass es mal wieder so ein bisschen diese Frage aufwirft, wessen Geschichten werden da erzählt und gehört, wenn es um die Anfänge des Internet geht, zum Beispiel. Und dass diese gallischen Dörfer, wo es halt immer hieß, jeder kann das jetzt machen, dass es halt eben vielleicht nicht unbedingt so war, dass es so eine wahnsinnig heterogene Gruppe war von Menschen.
Haben wir vorhin gerade noch drüber geredet.
Und das jetzt, und dass teilweise Kommerzialisierung oder ich sag mal, ja, dass eben die Plattformen breiter zugänglich wurden durch solche Plattformen wie Tumblr zum Beispiel, die sehr, sehr niedrige Zugangsschwellen haben, sehr einfach zu bedienen sind und so weiter, dass das halt dazu führt, dass halt viel mehr Menschen daran teilnehmen können und dann heißt es so, oh, das ist jetzt gar nicht mehr unsere kleine hübsche Gruppe oder auch Twitter, das irgendwie mittlerweile größer geworden ist und so weiter und jetzt finden da andere Debatten statt und auf einmal heißt es, früher war alles besser. Das ist sehr vereinfacht, das weiß ich auch, aber es gibt diese Stimmen ja durchaus und die dann eben zum Beispiel sagen, jetzt ist irgendwie der Ton so rau geworden und ich sehe, dass das ein Problem ist und das ist ein sehr großes Thema, das wir jetzt hier auch gar nicht abschließend oder umfassend behandeln können, aber das hatte ich eben in diesem einen Artikel geschrieben, wo ich sagte, irgendwie es kann ein bisschen lauter werden über das Streiten auf Twitter, dass halt diejenigen, die sagen, ja, früher war irgendwie das viel netter auf Twitter, dann vielleicht auch übersehen, dass dieses früher bedeutet hat, dass viel weniger Leute an dieser Konversation beteiligt waren und dass es um viel weniger Themen ging, bei denen es wirklich Menschen um existenzielle Fragen geht, wie, naja, es sind letzten Endes Kulturkämpfe, die ausgetragen werden. Das findet in der Politik statt, genauso wie auf Twitter. Da geht es um Gleichstellung und Anerkennung von diskriminierten, von Diskriminierung und so weiter. Ja, und da geht es um was, ja. Und das ist jetzt alles da und das finde ich gut. Und das macht das Ganze aber nicht mehr so gemütlich.
Aber was du vorhin gesagt hast, so 2009, dass es so einen Moment gab, dass sich jetzt wiederum die Netzgemeinde TM sich irgendwie, wahrscheinlich, wenn man 2009 sagt, meint man ja Zensur oder vermutlich. Und
dann später ACTA.
Und da ist dann ja natürlich dieses gescheiterte Projekt mit der Piratenpartei, steht dann ja wie so, denn, so ein großer, böser Elefant im Raum. Und und die Protagonisten müssen dann natürlich dann sagen, wir können zwar jetzt festhalten, dass die Themen jetzt im Mainstream angekommen sind und nicht nur die Themen, sondern auch die Praktiken, aber nicht so, wie es die Protagonisten und die Avantgarde es erwartet hätte. Das heißt, ein bisschen ist es so, also mein Gefühl.
Sag nicht Avantgarde und Piratenpartei in einem.
Nee, ich meine aber jetzt quasi, sagen wir die Early Adopters, ja, der Menschen, die sich als mit dem Internet aufgewachsen oder da reingerutscht, auf jeden Fall sich als eine, als beheimatet in dieser Sphäre gesehen haben und dann diese Internetausdrucker auf die herabgeschaut haben. Und dieses Spielzeug ist ihnen aber jetzt irgendwie aus der Hand genommen worden. Ich glaube, sie hätten es lieber gehabt, dass es sich auch durchgesetzt hätte in der Gesellschaft, aber mit ihnen an der Spitze und nach ihren Spielregeln und sie hätten gewissermaßen den gesamten Ruhm und auch die vielleicht gesellschaftlichen Erfolg und finanziellen Erfolg mit eingefangen. Und da habe ich immer noch so das Gefühl, da gibt es manchmal noch so Solidaritätsaffekte, dass man sagt, am Ende sind doch Facebook und Google dann doch irgendwie wir gegen, was weiß ich, Staaten, gegen alte Systeme, gegen alte Wirtschaft und so. Und das finde ich so eine komische Zwangssolidarität mit Systemen, die sich so weit entwickelt haben, dass ich behaupte, mit denen kann man keine Solidarität haben. Das ist, als wäre ich solidarisch mit Shell. Oder
haben Leute Solidarität mit Facebook?
Ja.
Naja, mit Google zum Beispiel, wenn es um Google zerschlagen geht oder irgendwie so. Ich glaube, das ist sowas, wenn es um Regulierungsgeschichten geht.
Aber ist es dann auch so einem Solidaritätsding oder mehr, dass das halt einfach irgendwie so eine hilflose Geste erscheint? Ich weiß nicht.
Oder es gab Solidarität mit Google bei dieser Verlagsrechtsgeschichte, dass
Leistungsschutzrecht.
Das war schon sehr stark.
Aber auch
ne?
da wieder, weil sich die eine Seite so dumm benimmt.
Ja.
Also Google stellt sich halt einfach nicht so blöd an. Also dann ist es vielleicht mehr Anerkennung dafür, dass Google nicht ganz so dumm ist wie alle anderen. Entschuldigung, das ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber.
Also ich wüsste jetzt aber auch wirklich nicht, wer sich mit Facebook solidarisiert.
Ist Facebook nicht?
Ist doch das totale Hassobjekt, ja. Alle hassen es und alle benutzen es.
Ja. Ich hasse es nicht, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich es toll finde.
Mir ist ziemlich egal. Für mich ist Facebook so eine Berliner Eckkneipe im Wedding, wo ich halt mit bestimmten Leuten in Kontakt komme, die ich sonst in meinen Hipster-Cafés nicht treffe.
Das ist doch toll.
Ja, deswegen finde ich es auch. Aber deswegen benutze ich es ja. Aber ich finde es nicht super, weil bei Horst und Inge war natürlich was ganz anderes. Aber zum dicken Fritz oder so, das ist nicht so mein Ding.
Aber dir würde was fehlen, wenn es nicht mehr da wäre.
Ja, wenn es ein kluges Veranstaltungs- und Eventsystem gäbe, dann bräuchte ich Facebook nicht.
Aber du würdest nicht sehen, wenn ich irgendwas poste, dass ich irgendwas geschrieben habe oder so. Auf Twitter entgeht dir das halt, auf Facebook nicht so sehr.
Eigentlich müsste es algorithmenbedingt ja eher bei Facebook verschwinden und mir nicht zugespielt werden als bei Twitter.
Weil du Leitmedium nicht so gerne magst.
Ja, offensichtlich.
Ja, aber Facebook sagt sich, den Leitmedium, mit dem bist du so eng, du musst nicht immer alles von dem.
Nee, das läuft anders.
Das läuft anders?
Ja,
das läuft anders. Ja, was du nicht weißt, ist, dass ich ja, also Facebook ist extrem passiv-aggressiv, weil obwohl ich jedes Mal, wenn ich es öffne und sehe, dass die Neuigkeiten auf diese gewichteten Geschichten, mache ich es jedes Mal auf Neueste, um so eine Timeline-Effekt wie bei Twitter zu erzeugen. Und sonst wird ja jeder Pups gewissermaßen in die Gesamtrechnung mit einmischen. Aber dass ich händisch ständig ihren Algorithmus ignoriere, das haben sie bisher noch nicht in ihre Rechnung mit einbezogen.
Weißt du, du magst Technik nicht so gerne, aber es gibt tatsächlich Plugins dafür, die das für dich übernehmen, dass die das immer sortieren.
Nein, mir geht's quasi, dass Facebook auch sieht, dass ich mir kein Plugin, sondern dass ich händisch es immer wieder mache. Das ist einfach ein starkes Signal an Facebook. Ja?
Da frage ich mich, was du eigentlich abends zu Hause machst. Ich stelle mir gerade vor, wie du so schimpfend jetzt vor Facebook sitzt. Ich habe das doch schon tausendmal gemacht.
Da, Facebook, mach da
so einen
siehst
Strich,
du's.
Genau, in so einem Heft.
Da kommt es jetzt wieder mit dieser Kneipe im Wedding. Weißt du, das ist einfach, ich sitze mich an den Tisch.
Ich setze mich an den Tisch. Das ist schon super.
Nicht an den Tresen?
Nee, ich setze mich an den Tisch. Und natürlich stelle ich den Aschenbecher, der voller Kippen ist, weit weg. Ja? Anstatt, dass jetzt der Wirt mal irgendwann merkt, dass er meinen Tisch freit oder dass er auf jeden Fall, er kommt
dass er den Aschenbecher
mal ausleert. Dass er den Aschenbecher ausleert. Nein, ich muss ihn immer erst ganz weit wegstellen. Und das ist das vergleichbare Signal. Ja, jetzt konnte ich natürlich, könntest du ja jemanden mieten, der geht dann vorher rein und der wird dann den Aschenbecher für dich ausleeren und sagt, nee, das ist mir zu viel Aufwand. Selbst wenn ich mir leisten könnte, so ein Helpling.de oder so zu besorgen, der immer, wenn ich zum dicken Fritz in die Kneipe gehen will, dass er dann vorher den Aschenbecher ausleert. Nein, das mache ich nicht. Der soll schon sehen, dass mich das stört, dass das hier so eine fiese Raucherkneipe ist.
Hast du schon mal drüber
nachgedacht? Diese Metapher ging ziemlich weit.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Facebook dich vielleicht passiv-aggressiv findet?
Das hoffe ich.
Dass der Facebook,
im Prinzip ist es das, ja. Anstatt dem Wirt einfach mal zu sagen, dass ob er mal diesen Aschenbecher hier wegräumen könnte.
Und es würde noch weitergehen. Ich wäre ja sogar bereit, für Facebook zu zahlen. Ich glaube, das ist ein Maximum an. Weil was mich am meisten ankotzt, ist dieser, also wahrscheinlich guckt ihr auf Facebook ja nicht auf der Website an, diesem Sammelsurium. Das hat ja diese Schrabbelkneipen-Atmosphäre.
Natürlich gucke ich Facebook auf der Website an.
Aber nicht krassbar.
Ich gucke es auch auf der Website an, aber ich sehe keine Werbung auf Facebook.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob.
Weil ich so einen Helpling habe, der das für mich.
Ich glaube, Facebook traut sich gar nicht mehr, mir Werbung zuzuschalten. Ich habe auch seit langem keine Werbung mehr auf Facebook gesehen. Ich glaube, ich habe alles immer. Doch, da habe ich mal gesagt, warum findest du jetzt diese Werbung? Die finde ich abstoßend oder sowas. Unnötig und alles. Ja, auf jeden Fall, es hat wirklich so eine. Also, gerade diese Website finde ich so irre, weil da wirklich so. Es fühlt sich an wie so eine olle Kneipe, wo ganz viel so ein Autogramm mit dem und dem und dort ist noch so ein Brettspiel, weißt du, es gibt so Brettspiele, die so ein vergammeltes Mensch, ärger dich nicht,
oh, ja,
so irgendwo auf der Fensterbank rumgammelt, das sind dann diese komischen Farmville-Dinger und so und das alles schimmelt da noch herum und es fühlt sich so.
Das ist ein ziemliches Sammelsurium.
Unglaublich altmodisch an und es gibt einfach wirklich für mich nur den einen Grund, das sind, dass ich sonst von ganz vielen Veranstaltungen gar nichts mitbekommen würde.
Das stimmt. Es gibt da keine Alternative. Also ich meine, ich kenne es aus dem Tech-Bereich, da macht man irgendwie Meetups. Ich glaube, ich würde in anderen Ländern auch viel für politische Veranstaltungen genutzt, aber also diese meetup.com und das
muss man
funktioniert.
Auch bezahlen, ne, glaube ich.
Nö. Nee? Vielleicht, wenn man es nutzen will.
Ich glaube, wenn du Veranstaltungen reinstellst, glaube ich, musst du, oder so.
Gute Frage, vielleicht, wenn es einen größeren Rahmen annimmt. Aber das ist halt was, wo man wirklich, dass ich schon zu Tech-Veranstaltungen gesagt habe, ihr seid nicht auf Meetup, ich verpasse euch immer. Ja, also das ist wirklich so, aber das kenne ich halt wirklich auch nur in diesem abgesteckten Bereich. Und sonst, nee, das ist wirklich, ich benutze auch Facebook Messenger, ja. Es gibt ja mittlerweile auch diesen Web-Messenger, ne?
Ja, der ist toll.
Das ist voll schlicht und so
super.
Ganz
Messenger.com.
Messenger.com hat nichts mit Facebook, also wirklich so optisch nichts mit Facebook zu tun. Ich habe jetzt sogar eben vor kurzem auf der CSS-Conf, da hat, wo ich, das war letzten Samstag, war ich auch mit im Orga-Team und da hatten wir einen Typ, der war früher in Berlin, glaube ich, in, weiß nicht, Games Company oder irgendwas. Und der ist jetzt bei Facebook bei Messenger und hat einen Vortrag gehalten über das CSS und das ist halt super zurückgenommen und Entschuldigung, ich schweife ab. Ich bin so im Konferenzrausch.
Ja, aber das ist doch toll. Dafür.
Das ist wirklich.
Ich wollte auch gerade sagen, dass ich meistens auf Facebook bin, weil ich aus Versehen auf eine Notification an meinem Rechner geklickt habe, dass mich jemand angechattet.
Ja, also ich nutze es wirklich zur Kommunikation. Das ist ja so ein bisschen absurd, dass man irgendwie so 5 verschiedene Messenger benutzt, weil niemand überall ist. Und
aber
für Veranstaltungen.
Ja, aber man kriegt aber auch so einen Blick. Das ist dieser Mensch mit dem.
Das ist dieser eine Mensch mit dem Threema-Account.
Ja. Genau. Und das ist derjenige, den erreiche ich immer bei Facebook Messenger und so. Das gibt dem, ist ja auch nochmal wieder so eine Einordnung. Wenn alle über E-Mail oder alle über DM funktionieren, nee, wenn das verteilt sich so, dass so ein
das
bisschen.
War auch schon immer so, seit es Messenger gibt.
Ja. Sagt mal, es gibt jetzt gerade so eine Jabba-Krise, habe ich gehört.
Ich benutze kein Jabba.
Ich möchte nicht über den Chaos Computer Club reden.
Und da ist es denn deren Erfindung?
Nein, es ist deren Server, der gerade gekriselt hat oder kriselt.
Ach so. Ja. Aber das ist quasi so der wichtigste Server auf der Welt für dieses Gesprächsprotokoll.
Ich weiß nicht, ob es der wichtigste Server auf der Welt ist.
Jabba jetzt?
Es gibt einen.
Ich kenne mich zu wenig mit Jabba aus.
Du kennst dich ziemlich mit Jabba aus?
Zu wenig.
Ach so, also es gibt einen sehr, sehr bekannten Jabba-Server, jabba.ccc.de, den viele Menschen benutzen und der war plötzlich offline.
Ja.
Und der Rest ist Spekulation.
Ja. Und das ist eine Art Chat, ja? Jabba.
Ja. Jabba ist,
ein Gruppenchat oder?
Also es heißt eigentlich XMPP, das ist ein Protokoll, so wie HTTP.
Und das steht für?
Ich würde sagen MPP dann für Messaging Proto irgendwas. Ich weiß es nicht, wofür XMPP steht.
Extensible Messaging and Presence Protocols.
Genau, ist sogar ein XML-basiertes Chat-Protokoll, das ermöglicht, dass du dezentral Chat-Services aufsetzt, es ist ein bisschen, du musst dir das so vorstellen, wie als hätte man die Chat-Infrastruktur wie die E-Mail-Infrastruktur nachgebaut. Jeder kann einen XMPP-Server aufsetzen und du hast eine Chat-Adresse, die heißt dann zum Beispiel gregor@meinserver.de und du kannst dann mit jemandem chatten, der einen eigenen Chat-Server woanders hat, weil die dann miteinander kommunizieren können. Das ist dieses XMPP, wie das eigentlich heißt.
Ja.
Und das war auch dadurch interessant, dass plötzlich Anbieter wie Facebook zum Beispiel das auch anfingen zu unterstützen, dann haben sie auch wieder rausgebaut, aber zwischendurch konnte man auch das ganze Netz miteinander kommunizieren. Ja. Und der Skandal oder die Aufregung, die es jetzt war, weil halt dieser eine super bekannte Server einfach plötzlich aus war und es war unklar, warum.
Dieses einen Vereins, der sich anschickt, die ganzen Computer zu beherrschen.
Ja, ich würde
übrigens benutzt auch der Facebook-Chat das XMPP-Protokoll, sagt die Wikipedia. Von daher, es ist jetzt nicht so was nichts, was nur die Kleinen benutzen.
Auf jeden Fall ist es so, dass ich natürlich, ich habe mit diesem Verein, dem besagten, ein bisschen mehr zu tun und kriege ich halt mit, dass die ständig darüber sich unterhalten und das ist so ein Kanal, den habe ich bisher nicht aufgemacht und ich weiß bis heute nicht, ob ich den brauche oder nicht, aber das ist quasi so etwas, da bin ich so ein Totalausfall, wie es ja so Menschen gibt, die nie auf Twitter sind oder Menschen, die nie auf Facebook sind und ich bin halt nicht auf Jabba.
Ich bin auch nicht auf Jabber.
Okay. Ich habe irgendwelche Jabber-Accounts und mache die nicht an, weil...
Na gut, aber du bist ja auch sowieso auf allem, was sich irgendwie kurz mal in der Beta-Phase aus...
Ich habe jetzt einen WeChat-Account, weil mir die... Das fand ich halt spannend, weil die Katharine Tai, die ist ja so viel unterwegs und hat so von China erzählt und hat erzählt, dass eben in Asien gibt es ja eine völlig andere Netzkultur, als es bei uns gibt, weil andere Apps benutzt werden. Und die hat so ein paar spannende Anekdoten erzählt. Eine Anekdote, die ich toll fand, war, wenn deutsche Firmen in China pitchen um irgendwelche Projekte, reden die immer davon, dass sie das dann mobile first machen und das versteht man da einfach nicht. Also weil es ist einfach unklar, was mobile first sein sollte, weil das Internet ist da halt.
Weil alles mobil. Mobile first
ist. Also das ist einfach wirklich unklar.
Ja.
Das ist in Japan auch lange so gewesen. Das ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen mehr angeglichen, aber...
Und dann hat sie halt erzählt, dass es halt dieses WeChat gibt, was irgendwie 500 Millionen Nutzer hat oder so, wo man dann auch so plötzlich da steht so, oh, ich glaube, ich habe eine sehr westeuropäische Blick auf das Internet. Huch, es gibt einen Messenger, den 500 Millionen Menschen benutzen. Und das Spannende an diesem Messenger ist, dass der dort auch von den News-Kanälen benutzt wird, die darüber ihre News verschicken. Und der Browser ist auch noch integriert in diesem Chatprogramm. Also, dass man sozusagen den teilweise gar nicht mehr verlässt. Und deswegen habe ich mir den installiert und war technologisch sehr überrascht, wie der so, also sehr ausgereift. Also es lief einfach besser als so Facebook und so auf dem Telefon. Und das kann ich nur sehr empfehlen, da mal so ein bisschen weiter zu gucken.
Überhaupt ist es empfehlenswert, sich Leitmotiv anzuhören. Und ich meine, die Whitey Chan, so heißt sie auf Twitter, ich weiß nicht, ob sie auf WeChat so heißt, war jetzt auch schon zweimal als Ostasien-Korrespondentin in
Benannte Moment von Autofokus. Ich bin die Einzige, die zweimal da war. Ja.
Genau, und jetzt muss ich nochmal ein Cross-Errata hier pullen. Weil in dem letzten hast du ein wunderbares Gespräch mit Judith Holofernes von ehemaliges Mitglied von Wir sind Helden. Und da hattest du dann wegen ihrer HDK oder UDK-Vergangenheit gesagt, ach, dann müsstest du auch den Gregor Sedlak kennen.
Ja.
Und
stimmt, wir haben über dich geredet, ja.
Ich kann mir gar nicht, also das ist einfach falsch. Ich war nie an der UDK, sondern ich habe dort quasi so mit Leuten abgehangen, die dort studiert hatten. Das lag einfach daran, dass eine Freundin von mir aus Frankfurt, die so, der ich zusammen dieses Werbestudium gemacht hat, die ist nach einer Zeit dann so 95 oder 94, da hatte die genug von diesem ganzen Marketing-Kram, jedenfalls so, wie sie es da in Frankfurt gemacht hat, und hat gesagt, ich will jetzt nochmal studieren. Und dann hat sie aber nicht was total anderes studiert, sondern eben dieses Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, was so ein Werberstudium ist.
Ja.
Und das war meine erste Anlaufstation in Berlin, nämlich die war dann irgendwann auch mal für ein Praktikum in Brüssel für ein halbes Jahr oder so, dann konnte ich quasi ihr Zimmer in der WG übernehmen. Das war so meine erste Basis in Berlin und dadurch habe ich ihre ganze Studententruppe so kennengelernt und hing dann mit denen zusammen, weil die haben auch so eine Art, ja nochmal, nicht an der Hochschule, sondern das nannte sich Berliner Kommunikationsforum, das war so eine eigene ständige Idee, quasi aus dieser Studentenschaft heraus so eine Art Karrierenetzwerk zur Werbewirtschaft zu knüpfen. Und da machten die quasi, also meine Bekannte und noch mehrere aus ihrem Studienkreis und eben auch Sascha Lobo war quasi innerhalb dieses Kommunikationsforums aktiv. Und durch diesen Kontakt habe ich die dann kennengelernt und diese Semesteraufgabe, von der die Judith auch erzählt hat, die habe ich dann auch begleitet, weil das ist dann so eine gewaltige Aufgabe, da werden quasi regelrecht virtuelle Agenturen gegründet und ich wurde dann auch eingespannt und habe dann irgendwelche Photoshop-Bildbearbeitungsgeschichten für ihre Präsentationen gemacht und dann ist man dann quasi auch da, das heißt, ich habe in diese Show auch miterlebt, obwohl ich quasi schon viel zu alt war, teilweise ja 7, 8 Jahre älter als so der Durchschnitt der Studierenden damals. Das wollte ich jetzt nochmal klarstellen, nicht, dass das irgendwelche, weil bestimmt wird diese Folge total oft gehört und dass dann so komische Dinge über mich dann verbreitet werden. Das
ist wirklich gut, dass du diesen krassen Vorwurf, du wärst an der UDK gewesen.
Ja, also das würde ich auch nicht, dass das
läuft. Ja, vor allem GWK. Also ich meine, das ist schon ganz schön hart. Ja, also denn die Geschichte, die Judith erzählt hat, dass dann irgendein Erstsemesterin dann eine etwas kritische Frage zur Kanonenrolle gestellt hat und danach hätte das ganze Saal gelacht. Das ist schon ganz schön deprimierend, die Geschichte. Wollen wir langsam zu Ende kommen?
Ja.
Ich will noch einen Serientipp für die Hörerschaft und für euch geben. Es läuft schon. Weil es heißt ja immer, ja, in Deutschland gibt es keine guten Serien, wie unsere geliebten US- und manchmal auch UK-Serien. Und es gibt eine, aber es ist wirklich auch nur die eine, nach Key Royale, die so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, ist keine Top-Serie, sondern es ist so ein bisschen gute zweite Liga. Ja, das ist Weißensee. Also auch vielleicht schon deswegen zweite Liga, weil eine Staffel dort nur 6 Folgen ist.
Oh, ein bisschen wie in, also sehr wie in UK.
Ja, ja, UK ist eben auch Europa, trotz auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, also auch zweite Liga. Ja, qualitativ natürlich nicht, aber es ist wirklich toll. Ich habe gestern, also die dritte, ganz kurz, um zu erklären, weil ihr kennt es bestimmt nicht.
Ich habe davon gehört, genau. Also ja. Ich weiß so grob, worum es geht.
Und es ist das Setting in der späten DDR. Ich glaube, die erste Staffel spielt 1987 und ist quasi die Geschichte zweier Familien. Das ist eigentlich das Romeo und Julia Setup. Es gibt eine ziemlich hochrangige Stasi-Offiziersfamilie und es gibt eine mehr dissidentisch, künstlerisch, prenzlbergisch bohemia-mäßig orientierte Firma. Und dann kommen zwischen zwei dieser Kinder, Jugendlichen, jungen Menschen dann eine Liebesaffäre und dadurch sind die dann auf einmal miteinander verstrickt. Und wenn man ein bisschen sich so zeitgeschichtlich auskennt, dann weiß man auch zum Beispiel, dass Katrin Sass eigentlich, dass das Vorbild Eva Maria Hagen ist. Und also ich glaube, viele Dinge sind fast bis zur Kenntlichkeit
angelehnt.
Und die haben ganz, ganz, also mit den geringen Mitteln, die sie haben, finde ich, schaffen sie einen sehr konsistenten Look.
Ich habe auch wirklich Gutes drüber gehört. Ich hatte mich eigentlich auch für interessiert.
Jetzt aber ist gerade die dritte Staffel.
Jetzt, ne? Gestern ist die dritte Staffel hat begonnen und ich muss sagen, sehr, sehr mutig oder eigentlich sehr klug, weil sie haben einfach gesagt, okay, wir fangen einfach mal mit dem 9. November an. Also starte mit einem Erdbeben und steigere dich dann langsam. Und es war jetzt eine Doppelfolge heute und auch heute Nacht kommen die zwei weiteren. Es sind ja nur 6, also quasi, die machen eine Art Binge-Watching à la ARD, nämlich dass jeden Tag 2 Folgen kommen, das sind 3 Tage hintereinander. Mhm. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, weil es einfach mal zeigt, es ist möglich, es gibt Leute in Deutschland, die handwerklich Serienstoff und Dramaturgie beherrschen und es gibt auch gute Schauspieler und es gibt auch gute Kameraleute und Ausstatter und da kommt ein Zeitgefühl und Kolorit auf, das einfach sehr authentisch wirkt, weil es eben gerade nicht authentisch ist, weil so hat die DDR natürlich nie ausgesehen, aber so muss sie heute aussehen, damit wir glauben, dass es die DDR ist, wie es sie gab.
Also ich hab davon auch gehört und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, die Serie zu sehen, weil ich zurzeit massiv genervt bin von Ossi-Witzen oder so. Es gab so ein paar Wochen in den letzten Monaten, wo ich jeden Tag habe ich mindestens einen Witz oder Spruch gehört, der auf irgendwie ihr hattet ja nichts und
ja,
so.
Ja.
Und in der Regel basiert es darauf, dass die Leute wirklich einfach überhaupt keine Ahnung haben. Und
das habe ich auch von anderen Bekannten.
Und ich weiß nicht, warum das jetzt im Moment so ist. Vielleicht weil der zeitliche Abstand jetzt so ist, dass so, da kann man irgendwie drüber scherzen und wie wir gekleidet waren und was wir zu essen hatten und was wir gelernt haben. Letztens habe ich mich tierisch aufgeregt über einen Artikel auf Golem über Robotronencomputer, den ein Wissenschaftler geschrieben hat, der wirklich keine Ahnung hatte und so geschrieben hat, ja, in der DDR, da waren so Westcomputer total verpönt und das war einfach Stuss von vorne bis hinten. Weil im Gegenteil die DDR das eigentlich versucht hat zu fördern, dass man Westcomputer irgendwie ins Land bekommen hat, weil wir die Technologie ja brauchten. Mhm. Und das nervt mich irgendwie dolle. Und bei Weißensee habe ich heute gerade einen Artikel drüber gelesen, dass der Regisseur ja gar nicht aus dem Osten kommt. Und man muss natürlich nicht aus dem Osten kommen, über den Osten so, aber ich denke jetzt schon wieder so ein Westplaining irgendwie.
Aber dann wäre es doch gerade ganz interessant, wenn du dir
ja, wahrscheinlich.
Vielleicht ansehen würdest. Das würde mich mal interessieren.
Zumal ich wahrscheinlich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wahrscheinlich entspricht meine Familie Der Prinzip, da komme ich halt her. Ja.
Also das kann ich total verstehen, dass man bestimmte Dinge, die zu nah am persönlichen Leben sind, dass man die sich fiktional gar nicht antun will. Da kommt wieder diese Sache, da hast du auch mit Julia Reda drüber gesprochen und auch mit Judith Holofernes über die Nashville-Geschichte.
Ja.
Dass es Serien gibt, die sind super gut. Nehmen wir mal an, Weißensee wäre sogar quasi jetzt auch aus deinem authentischen, erlebten Blickwinkel gut, dass es dann trotzdem nicht unterhaltsam ist, weil es einfach dich irgendwie triggert. Ja. Und das tut mich natürlich in dem, obwohl auch, ich habe jetzt wirklich, ich habe es am Anfang nicht sehen wollen. Ich habe die erste und die zweite Staffel nur ein, zwei Folgen gesehen, weil es mir doch auch zu nah war. Also selbst mir, weil ich wollte zu der Zeit, das ist auch schon 3-4 Jahre her, also die haben nicht so einen jährlichen Produktionsrhythmus, weil wir sind ja in Deutschland, dann ist ein Erfolg und dann muss man ein Jahr lang warten, ob man wieder die Gelder fürs übernächste Jahr überhaupt bekommt, um den Erfolg weiterzumachen. Deswegen ist quasi die letzten 2 Jahre der DDR dauern dann in der Weißensee Produktionswelt 4 Jahre. Ne? Aber durch andere Gründe, über die ich jetzt heute nicht sprechen will, war ich dann quasi aus einer professionellen Sicht interessiert zu schauen, ob es wirklich so gut ist, wie ich das aus den vereinzelten Folgen schon gesehen hatte. Und ich muss sagen, wenn du mit dem 9. November anfängst, dann hast du natürlich auch emotional tolles Material, aber sie haben wieder auch ein paar Blickwinkel gezeigt auf den 9. November, von denen man so noch nicht gesehen hatte, weil es gibt ja nun auch schon viel. Und gerade jetzt, vielleicht ist es auch deswegen, dass sich das so belastet, weil wir seit 2 Jahren in so einer Reenactment, 25 Jahre Mauerfall, 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung, kannst praktisch jeden Tag so ein Kalender-Ding nehmen und dann und durch die es wird halt sehr, sehr viel momentan, auch bei Guido Knopp und Konsorten. Hitler ist jetzt nicht mehr ganz angesagt, sondern
stimmt, der ist durch,
aber das
ne?
ist irgendwie genau das, was mich davon auch abgehalten hat, oder weil ich eine Zeit lang habe ich mich damit sehr viel beschäftigt. Ich habe tatsächlich meine Magisterarbeit über Fiktionalisierung von Jugend in der DDR, also nach der Wende.
Ach, was haben wir da schon drüber gesprochen?
Ich glaube schon. Ja. Also die sozusagen Bücher über Jugend in der DDR, die aber irgendwie nach der Wende, also im Rückblick entstanden sind, geschrieben, ein bisschen spezielles Thema, aber das war zu dem Zeitpunkt einfach, da kam einfach viel, weil dann fing halt diese Erinnerungskultur an und die ja auch irgendwie sehr problematisch lief, also so komisch dieses Buch, oder also ich finde es sehr, sehr, sehr kritikwürdig, dieses Buch Wir Zonenkinder oder Zonenkinder einfach nur von der Jana Hensel, was dann halt, weil dann ja auch ein bisschen so eine Nostalgie reinspielte, aber gleichzeitig hatte das ja auch Gründe, weil tatsächlich erstmal alles einfach sozusagen verschwand. Also sozusagen, ja, die DDR ist jetzt vorbei, zack, jetzt müsst ihr das alles vergessen, ihr seid jetzt BRD und so weiter. Also da haben ja schon problematische Sachen stattgefunden und seitdem hat sich so ein merkwürdiges, das ist wieder so ein, finde ich, sehr deutscher Kulturbetrieb, so ein Reflex, irgendwie so bestimmte Geschichten zu erzählen, die dann irgendwie sehr schnell in so was Klischeeiges verfallen. Das sind dann irgendwie die armen DDRler, die entweder überhaupt nichts wussten und überhaupt nichts hatten oder die irgendwie fiese Stasis sind, ja, anstatt das Ganze mal so ein bisschen mit so einem realistischen Leben zu füllen. Also das ist irgendwie einfach so was, was ich an so Serien, ich weiß, es ist jetzt weit, weit weg, weil es ist was ganz anderes, aber so eine Serie wie Mad Men, die sozusagen eine hochästhetisierte Version der 60er Jahre präsentiert, die also wirklich so, okay, niemand war dauernd so toll angezogen, nicht alle Räume waren dauernd so toll eingerichtet, ja, das ist vielleicht nicht das Realistische daran, aber gleichzeitig schafft sie es, dieses Jahrzehnt zu zeigen, wo dauernd irgendwas passiert ist, wie Kennedy wurde ermordet und so weiter, und zu vermitteln, und die Menschen haben einfach weiter, sind zu ihrer Arbeit gegangen und haben geraucht und haben getrunken und haben sich verliebt und sind weiter zu ihrer Arbeit gegangen und so weiter, und das hat einfach die Gesellschaft verändert und so weiter, und das ist so en passant, so wie Geschichte eben passiert, ja, das ist, die passiert einfach und man, das Leben läuft weiter nebenher und gleichzeitig verändert sich trotzdem alles, ohne dass man es so richtig merkt. Und das habe ich das Gefühl, das ist eine Art von Narrativ, was Deutsche, wenn sie über Deutsche erzählen, über deutsche Geschichte, es ihnen nicht richtig gelingt. Es ist irgendwie immer so Helden-Stories, und es ist, am Ende sind wir alle immer sehr tragisch. Wir sind immer so ein bisschen tragische Helden und auch immer so ein bisschen Opfer. Und irgendjemand ist immer der Dumme. Und in letzter Zeit ist es dann doch oft der Ossi. Also, oder?
Nee. In dem Fall, da ja quasi alle Protagonisten Ossis sind, ist das erstmal egal.
Das mag sein, deswegen, ich habe es noch nicht gesehen, aber ja. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, oh, nicht schon wieder.
Ich kann es vollkommen...
Man denkt dann immer gleich, spielt Veronika Ferris mit?
Und ja, stimmt. Das war auch mein erster Gedanke damals. Ja.
Nee, deswegen versuche ich so eine Lanze zu brechen, weil es einfach schade ist, weil ich selber diesem Abwehrfiltermechanismus unterlegen bin, weil ich habe die Serie nicht ständig verfolgt und wollte es auch nicht. Und habe aber jetzt quasi, ist ja schon länger her, ich bin jetzt nicht seit 4 Jahren in der großen Serienschleife, sondern das hat sich bei mir so ein bisschen später entwickelt. Und ich kriege halt immer dieses, weil ich auch mit Leuten zu tun habe, die selber in dem Bereich Serien entwickeln, Stoffe machen und alle klagen so, warum kann das in Deutschland nicht stattfinden? Dann versuche ich, das ist quasi nur, was ich sagen will, meines Erachtens hat es jetzt einmal geklappt mit einem Thema, das uns alle erstmal so ein bisschen, wo wir sagen, habe ich eigentlich schon genug gehabt. Mhm. Ja? Ich finde, von der Grundkonflikt hätten das auch 2003 in Nürnberg stattfinden können, nachdem Kanzler Schröder die Bundesagentur für Arbeit Bundesanstalt für Arbeit quasi unter die Hartz-IV-Reform. Da hätte man quasi so einen alten Knochen haben können, der quasi das alles so weitermachen wollte mit seiner Familie. Und dann kommt quasi so ein FDP-gestreamliner Neoliberaler und will alles anders machen. Man hätte quasi dieselbe Konstellation eigentlich mit so einem bundes- oder gesamtdeutschen Thema auch machen können. Letztlich geht es ja um das, was passiert mit Menschen, wenn halt entsprechend ihre normalen bisherigen Wahrheiten auf einmal zusammenbrechen und halt neue Dinge passieren. Da ist aber natürlich auch die Fallhöhe von Stasi und Mauer. Das heißt, du kannst da auch Tote, also in dieser Serie gibt es auch mal Tote, einfach weil du hast mit der Stasi ein Instrument, das im Zweifelsfalle, wo du mal auch die ein oder andere Möglichkeit hast, dass mal einer über die Klinge springt. Das hast du ja sonst nur in Mafia-Geschichten, das hast du nicht so, wenn man, was weiß ich, aus einer Zeitungsredaktion, die Reform oder Umstrukturierung in einer Zeitung oder in einer Werbeagentur macht. Übrigens, wo ich gerade Fallhöhe, ich meine, der Vorspann von Mad Men ist ja das Tolle, dass die Fallhöhe quasi thematisiert wird.
Mhm. Und dann fällt nie jemand aus dem Fenster. Ups, Spoiler.
Oh, dankeschön. Ja, ich hätte jetzt nichts mehr zu sagen.
Ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen. Ich glaube, du hast mir gerade irgendeinen Sehmoment versaut.
Du bist so eine krasse Spoilerin.
Nee, ich habe dir überhaupt nichts versaut. Die letzte Staffel haut dich so oder so um.
Okay. Ich glaube, wir wollten zum Schluss kommen, oder? Weil wir heute so ganz uns ein sportliches Zeitziel gesteckt haben.
Wir sind doch schön warm geredet. Ja. Aber ich hatte schon vorhin noch, das wollte ich noch sagen. Aber das macht nichts. Ja, das ist immer so bei Podcasts.
Das gehört doch zu einem guten Podcast,
ja.
Ich glaub, oder?
Autofokus könnte ja die erste Gästin sein, die zweimal kommt.
Natürlich.
Ich freue mich immer über Einladungen.
Ja. Wollen wir noch rekapitulieren, worüber wir heute gesprochen haben? Ich mache das immer so gerne am Ende eines Podcasts. Ja. Ich kenne, also wir haben am Anfang sehr lange über Star Trek geredet und haben festgestellt, dass es wirklich Voyager wert ist, nochmal angeguckt zu werden, obwohl die Meinungen ein bisschen auseinandergingen.
Ja. Und wir haben unterschiedliche Star Trek-Meinungen.
Ja, wir haben unterschiedliche Star Trek-Meinungen. Ich weiß gar nicht, worüber wir danach gesprochen haben.
Über Podcasts.
Über XOXO, über Podcasts. Nein,
und auch über kleine.
Über mich gesprochen.
Ja, ja, richtig.
Das wichtigste Thema.
Genau.
Ja, unsere Gäste.
Wir haben darüber gesprochen, dass ihr alle mal in den Retro-Zirkel reinhören solltet, in den Voyager-Podcast und auf Kleiner 3 vorbeischauen. Ja. Hab ich alles geteased, ja. Dann haben wir über XOXO gesprochen, was ich auch immer dachte, dass das so ausgesprochen wird.
Genau, Portland und Prenzlberg.
Und sind eigentlich von da zur Netzszene, zu unserem Desinteresse an Netzszene.
Das war wirklich mit Händen zu greifen, euer Desinteresse.
Das kam so erschlaffen.
Eure Körpersprache, wie ihr zusammengesunken seid.
Ich glaube, vor einem Jahr hättest du, glaube ich, mehr Feedback erhalten, aber wenn man lange genug was aus seinem Leben gestrichen hat, dann ist es halt.
Ja, ich wollte es einfach nochmal, genau wissen, weil es sich ja auch quasi mit meiner Erfahrung übereinkommt. Das kam so gesamt, so holistisch dann wieder zurück. Ja. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Gesten.
Ja.
Ich fühle mich gerade so leer.
Ich habe eine Menge zu sagen, die aber nicht so direkt mit diesem die Netzszene, sondern natürlich mache ich mir über Netz und Deutschland und was deutsche Menschen auf Twitter sagen oder so oder Berliner Menschen auf Twitter sagen, natürlich mache ich mir darüber noch Gedanken.
Das wissen wir doch.
Ja, ich mache mir doch über alle Gedanken.
Und
aber
dann
haben wir über Messenger geredet.
Ja, so ein bisschen Tools und
ja, wobei, da wollte ich nämlich eigentlich noch Slack erwähnen, aber das...
Slack ist furchtbar, oder? Du willst bestimmt sagen, dass es toll ist.
Ich wollte sagen, dass Slack toll ist.
Furchtbar, es ist so furchtbar, dieses Tool. Ja, sag mal, warum du es toll findest.
Ich weiß nicht, es funktioniert einfach super. Ich finde die Auswahl an Möglichkeiten von Gruppenchat, Einzelchat, Channelchat, du kannst Sachen teilen, du kannst... es ist einfach, wenn du Wir machen zum Beispiel kleine Dreiorga zum Teil darüber, alle möglichen wirklich ehrenamtlichen, also Freizeitprojekte, die ich mache, laufen über Slack. Arbeit läuft über Slack. Das ist halt auch genau das Problem. Es kann, glaube ich, echt schnell zu viel werden. Ja, also wenn man große Channels hat und so, und dann hat man mehrere Slacks und ja, aber grundsätzlich ist das, finde ich, sehr, sehr starkes Tool und es funktioniert so gut. Also wirklich einfach die Software, sie ist auch schön gestaltet. Das ist,
ich finde Slack
so ein Allrounder.
Hübsch aus und alles.
Aber wir waren eigentlich beim Rekapitulieren.
Ich muss aber ganz kurz noch sagen, was an Slack wirklich eine Zumutung ist, ist, dass die es nicht in den Griff kriegen, dir vernünftige Notifications zu schicken.
Das stimmt wohl.
Und ich arbeite in einem Umfeld, wo es für mich wichtig ist, instantan zu wissen, ob mich jemand angeschrieben hat oder nicht und nicht eine Viertelstunde später, wenn ich schon darauf geantwortet habe, nochmal auf dem, also
mir so noch nicht aufgefallen.
Ja, bei mir wirklich massiv, also dass ich ich chatte mit jemandem oder und antworte auch schon und dann kriege ich manchmal wirklich Minuten später plötzlich nochmal eine Nachricht auf der mittlerweile auch auf der Apple Watch, dass der kriege die, auf die ich schon längst geantwortet habe und das bringt mich um den Verstand, aber da bin ich auch total empfindlich. Und dann hatte ich noch die Erfahrung, wir hatten damals so einen kostenlosen Slack-Account, das ist ja cool, dass wir ein kostenlos ist. Und der ist irgendwie darin limitiert, dass du, glaube ich, 10.000 Zeilen zurückscrollen kannst oder irgendwie sowas. Das klingt erstmal viel.
Das aber für eine Firma, wenn du das, da Wissens, ein bisschen Knowledge-Management auch machen willst, gucken, worüber, nee, dann ist es
und dann schlecht. Vor allen Dingen, wenn Programmierer da mal so Quelltext reinpasten, und dann scrollst du zurück und dann steht da so, ja,
Das
könnten Sie lesen, wenn Sie bezahlt hätten. wenn Sie jetzt bezahlen, dann können Sie das lesen. Du weißt, die haben das gespeichert und die sagen dir gerade, zahlen Sie jetzt Schutzgeld um Ihre eigene Nachricht. Und ich weiß, da ist mir damals wirklich der Kragen geplatzt.
Naja,
aber eigentlich sind es die Notifications, die mich wahnsinnig machen. Das ist das Einzige.
Ich finde das schon ziemlich gut. Also es ist bis jetzt das Beste in der Richtung, das ich gesehen habe.
Und es unterstützt animierte GIFs.
Da müssen wir halt vielleicht auch mal unter Slack uns dann organisieren.
Das können wir gerne tun, aber vorher musst du WeChat ausprobieren.
Gerne, klar.
Und worüber haben wir jetzt am Schluss gesprochen? Ach, über Weißensee. Genau, und ich werde mir das auf jeden Fall angucken, also weil ich habe da schon großes Interesse. Und ich habe auch eigentlich nur Gutes von gehört. Ich hoffe nur, ich bin da nicht enttäuscht. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schlimm ist.
Das glaube ich auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du wirst Anmerkungen und Kritik haben, aber so eine existenzielle Enttäuschung.
Ich bin jetzt auch nicht prädestiniert, ich war damals 11 Jahre alt und nur weil ich in der DDR gelebt habe, bin ich auch nicht der Historienexperte. Ne? Also das darf man ja auch nicht den Fehler machen.
Genau, wir haben dich erst im Nachhinein zum Ossi gemacht.
Genau, zum Beispiel. ich finde das eine spannende Serienende, mal nicht, was auf Netflix läuft. Noch nicht. Oder? Gibt es schon auf Netflix? Nee. Die Frage ist, wie man das gucken kann.
Ja.
Lieben Dank, Autofokus, fürs Herkommen.
Lieben Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude.
Ja, danke schön. Das war toll.
Dann bis zum nächsten Mal.
Genau. Also, tschö.
Tschüss. Tschüss.